Ausgabe vom Podcast Sternentor. Mit dabei ist wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Hallo. Hallo liebe Zuhörer.
Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil ich war krank, deshalb bin ich nicht so powerful. Also lasst euch davon nicht irritieren oder so. Ja, wir können ja.
Solange das mit dem Bauchreden auch gut klappt.
genau. Solange das so klappt. Ich hatte jetzt nichts weiteres gelesen, an News. Ich habe nur mitbekommen, dass die neue, es hat jetzt nichts mit Stargate zu tun, die neue Staffel oder was auch immer von Buffy, die gedreht werden sollte oder am Drehen bereit war, falls das ein Satz ist, wurde jetzt plötzlich abgesagt von Hulu, ist glaube ich der Anbieter oder die Plattform. Also, wer ein paar Millionen übrig hat und möchte, dass es da doch noch weitergeht, ich meine.
Pumpt das lieber in Stargate.
Pumpt das lieber in Stargate. Oder ja, ich weiß nicht, wie sowas läuft, aber in den USA gibt es ja 70 verschiedene Anbieter da gefühlt. Und ja, Hulu ist. Also, ich weiß nicht, Hulu ist wahrscheinlich mega groß in Amerika, aber ich habe, glaube ich, einmal eine Serie von Hulu gesehen hier. Es ist, glaube ich, nicht so verbreitet hier. Also bei mir jedenfalls nicht. Ich habe da nicht so die Berührungspunkte. Genau, das ist das Einzige, was so serienmäßig irgendwie an News reinkam. Das hat mit uns aber nichts zu tun. Ja, deshalb können wir, glaube ich, auch direkt zur heutigen Episode kommen, die wie heißt im Original, Thomas?
The Shroud. Hatte ich aber beim letzten Mal schon gewitzelt, dass es um das Grabtuch von Turin geht.
Heute mal ein anderer Drehort. Genau, ich scroll mal runter hier. Also im Deutschen heißt es, das hatten wir auch schon kurz angeschnitten, Daniel, der Prior. Nimmt natürlich ein bisschen Fahrt aus der Folge. Da können die Macher aber nichts für, logischerweise. Es ist halt ein bisschen, immer so eine Sache. Aber das ist in Star Trek auch öfter mal der Fall. Ich glaube, das war früher einfach generell so. Es gibt Sprachvariationen. Im Französischen heißt es sowas wie also hier steht jetzt übersetzt Angelegenheit des Vertrauens, aber vielleicht Vertrauensangelegenheit oder so. Italienisch ist das Grabtuch, also ja, ähnlich. Spanisch das Geheimnis, okay. Im Tschechischen Camouflage, Ungarisch ist Original und Japan macht es nochmal anders mit Vorhang des Todes, so Tempel des Todes. Auch diese Episode erschien kurioserweise, das ist gerade öfter der Fall, habe ich das Gefühl, zuerst in Großbritannien am 30. Januar 2007 auf Sky One, dann Kanada auf Space 3. Mai 2007 und in die USA 4. Mai 2007 auf dem Sci-Fi Channel und Deutschland, muss ich eine andere Quelle suchen, steht hier 12.09.2007. Genau.
Ja, dazu habe ich aber was. Interessanterweise ist die letzte Folge erst 6 Tage her. Und, was ich beim Nachgucken dann geschaut habe, ne, der 12.09.2007 ist ein Mittwoch. Das heißt, vorher waren die irgendwie, liefen die donnerstags?
Aber
also da stimmt auch irgendwas nicht.
Aber also, wenn ich erinnere mich vielleicht auch falsch, das verschwimmt alles so, ich bin da nicht so in diesen Datumsachen drin, aber ich persönlich meine auch, Stargate habe ich wahrgenommen auf natürlich ne, RTL 2, hauptsächlich, und da lief es Mittwoch. Wenn ich,
ja, eben.
Ne?
Jetzt genau. Hätten also wir deshalb, Mittwoch.
Genau. Ja.
Ne? Also deshalb. Die Daten vorher, ich habe halt nie reingeguckt. Ne? Jetzt fiel es halt nur auf,
weil ich 6 auch, Tage Unterschied. Genau. Ich nehme ja auch an, dass das dann meistens stimmt, weil hier steht ja auch immer nur das Datum, nicht noch der Wochentag da. Aber also schreiben Sie es halt gerne.
Komischerweise angeblich die letzte Folge an einem Donnerstag, jetzt Mittwoch. Ja.
Sehr kurios. Also da war, ich weiß nicht, vielleicht war da auch irgendein Feiertag. In auf Deutsch heißt die Folge Daniel, der Prior. Und es gibt einen Alternativtitel, also das ist völliger Quatsch aus meiner Sicht, aber auf der DVD-Box wurde die Folge veröffentlicht unter Daniel Bindestrich der Prior. Es ist das Gleiche
Ui.
mit anderen. Ja, es ist, verändert die Folge total. Ich kann es nicht nachvollziehen, wieso, weshalb, weil das ist jetzt nicht eine große
Guck,
Änderung.
wenn man das bei einem Billiganbieter, weiß ich, bei Shein oder so kauft,
Ja.
vielleicht können die kein Komma. Vielleicht können die nur Bindestriche.
Da ist
Das
irgendwas
gibt es
mit
in
den,
deren
also,
Zeichensatz
ja, mit
nicht.
den Zeichen. Stimmt nicht so ganz, vielleicht, genau. Zur Quote, die war, glaube ich, die letzten Mal öfter mal nicht da. Hier haben wir sie, aber 0,81 Millionen, 6,4% Sendeanteil. Drehbuch Robert C. Cooper zusammen mit der Handlung und auch in die Handlung involviert war Brad Wright. Also, und Andy Mikita in der Regie. Das ist ja alles Stammpersonal. Da gibt es jetzt. Gerade zum Serienende hin, würde ich mal sagen, nicht neue Sachen. Also kann ich mir jetzt auch nicht mal vorstellen, auf die letzten Meter. Ja, ich glaube, wir können reinstarten. Thomas, was kriegen wir denn auf unsere Ohren und Augen?
Es beginnt wieder mit einem Previously On. Das überspringen wir an der Stelle. Habt ihr alle gesehen? Daniels Entführung und hast du nicht gesehen. Und wir sind da in einem außerirdischen Dörfchen. SG-1 ohne Daniel läuft da rum. Quatschen mit dem, ja, ich vermute mal so Bürgermeister. Der Charakter heißt Tevaris, wird gespielt von Christopher Gaze. Dreimal die Alt in der alten MacGyver-Serie, also nichts wie. Also keine einzelne Rolle, sondern drei verschiedene. Einmal Smallville, 78 Rollen in Summe. Aber das war fast nur Synchro, wie zum Beispiel hier Bionicle oder sowas. Ne? Also viel irgendwie so ein Animationskram, wo man Synchro gemacht hat als Schauspieler, halt wirklich sehr, sehr eine Handvoll, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hat er ein Book of Origin in der Hand und berichtet, ja, er war schon sehr überzeugend. Und er sagt, Mitchell, ne, also hier, ne, na klar, konvertiert oder sterbt, ne, so von wegen, ne, das ist, hat schon was, ne? Und hier was, nee, der hat überhaupt nichts vom Tod erzählt, ne? So von wegen hier Salvation, ewiges Leben, ne, das, der Segen der Uri und weil, bitte? Hier, der hat euch nicht bedroht und nee, der hat über die Religion geredet und sollten hier das Buch lesen und uns das mal überlegen und würde heute halt wiederkommen, um unsere Antwort zu hören. Und ja, ne, Kater, ja, ne, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Ne, das passiert auch überall in der Galaxis. Und ja, was, also ihr wollt jetzt sagen, dass das, was der Prior da irgendwie predigt, irgendwie falsch ist? Ja, Mitchell macht einen irdischen Vergleich und sagt, ne, also das hier, das Ding hat so viel Wahrheitsgehalt wie der Da Vinci Code. Ja, man witzelt da darüber rum, so von wegen, ne, Vala ist obwohl irgendwie die Verschwörungstheoretiker. Das ist das, was sie euch glauben machen wollen. Wer ist denn wir? Also hier so ein bisschen Verschwörungstheorie drin. Und ja, Tivaris schlussendlich fragt danach, was habt ihr denn irgendwie, habt ihr irgendwie Beweise für eure Behauptung? Und ja, da hat er, nicht wirklich, ja, aber Leute unterdrücken, Leute bedrohen, das ist ja alles irgendwie falsch. Ne, wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um euch zu beschützen. Chill relativiert das dann aber an der Stelle auch so ein bisschen. Man wüsste nicht, ob man das wirklich könnte, aber man wird es versuchen. Und dann hört man einen Dorfbewohner im Hintergrund, der irgendwie was der den Laden belädt. Den sehen wir später auch noch. Dane McFadden. Der hat zuletzt einen Security in SF Guard in Folge 8, Episode 3 gespielt. Und ja, Tevaris quatscht auf jeden Fall weiter. Und ja, wie, nee, der Prior hat uns nicht bedroht, ne? Also, ne, der hat da irgendwie nur positive Sachen zu berichten gehabt, ne? Und was Origin irgendwie Erlösung bedeuten würde. Und hast er nicht gesehen. Mitchell irgendwie, also ist total verwundert, meldet da seine Verwunderung auch an Carter. Und dann hört man denselben Dorfbewohner wieder sagen, ah, hier, der Prior kommt zurück. Ja, ne, und Mitchell dann auch direkt zu Tevaris. Hier, egal was da jetzt passiert, ist vermutlich besser, wenn der Prior uns hier nicht findet. Und ja, er führt sie dann zu einem Zelt und sagt dann, hey, ihr könnt euch hier verstecken. Und ja, dann sehen wir, wie Tevaris sich dem ankommenden Prior nähert. Ja, der hat die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Und begrüßt ihn und ja, ob man darüber nachgedacht hätte, fragt der Prior. Und ja, nö, haben wir Prior. Ne, wir wollen auf jeden Fall mehr davon hören, von deiner Weisheit. Und Prior, ne, ist ja nicht meine Weisheit, ne? Also, ne, das ist ja irgendwie die Weisheit. wie von den wahren Göttern über Generationen.
Ja, ich habe eine
Ja, in dem.
Frage an
Ja?
dich, genau, weil das kommt jetzt, also im Deutschen, also okay, der Titel sagt es schon, aber im Deutschen wusste ich es halt auch schon, wer es ist, nicht nur wegen dem Titel, sondern weil die Synchronstimme halt auch dieselbe war, die sie immer ist. Und im Original, so guckst du es ja immer, das war dann auch Michael Shanks Stimme
Ja,
wahrscheinlich, oder? Genau.
klar. Also das hat
Deshalb,
man schon an der Stimme
ja.
gehört. Ja,
Deshalb,
er schlägt auf jeden
ja,
Fall, ja.
fand ich das,
In dem
also.
Moment.
Ich meine, die Szene soll ja so, oh mein Gott, es ist dann Daniel, aber also ich finde, man muss es gar nicht so pompös inszenieren, weil man, also man weiß es schon vorher. Dass ich weiß nicht. Ich finde es nicht schlimm, aber irgendwie, ja, bin ich da ein bisschen drüber gestolpert. Ja.
Bei Goa'uld wäre es lustiger, weißt du, wenn er mit der
Ja.
Goa'uld-Stimme geredet hätte, das wüsste man nicht
Okay, genau,
unbedingt, ne?
dann
Und
wüsste es,
dann
ja.
plötzlich.
Ja, hätte man sie nicht so früh in Anführungszeichen rausgeschrieben. Dann, ja, genau.
Naja.
Aber das ist halt so, dass man es schon weiß eigentlich, ja.
Ja, Daniel nimmt auf jeden Fall die Kapuze runter und man sieht dann auch, dass sein Gesicht verändert ist, ne, grau und hier diese Symbole dann da drauf, das kennen wir ja alle schon. Und Daniel auch, hello da, the Ori. Und ja, Endteaser, Opening Credits und wir gehen dann im Briefingraum, geht es dann weiter. Man unterhält sich mit Landry und ja, weil er also hier, Adria scheint irgendwas mit ihm getan zu haben, ne? Also, nur bevor sie ihn in einen Prior verwandelt hat. Gehirnwäsche. Carter sagt auch, also Danny wird sich doch nicht freiwillig denen da irgendwie anschließen. Das geht ja gar nicht. Mitchell hat aber andere Sorgen. Ne? Der ist schon sehr gut, was das angeht. Ne? Also die Leute fressen ihn aus der Hand. Wenn er keine Drogen ausstößt, ne? Vielleicht ist ja dann noch irgendwie was von Daniel dann da drin. Und Carter macht sich aber weiter Gedanken, deswegen, also, ne, wir müssen vielleicht auch davon ausgehen, dass es den Daniel, den wir da gekannt haben, wollte ich schon sagen, gekannt haben, nicht mehr da ist. Und ja, Tjerk ist aber in Alpha-Verbundenheit da irgendwie noch unterwegs. Dachte, ja, wir können ihn aber nicht jetzt hier irgendwie im Stich lassen. Ja, und dann geht es darum, was könnte man jetzt irgendwie tun? Man könnte ihn zurückverwandeln und Landry ist ein bisschen skeptisch. Das ist ja wohl ein bisschen risky. Und na, auch Carter hat ihre Einwände. Könnte ja sein, dass Adria da irgendwie ihre Finger im Spiel hat und genau damit rechnet. Und es geht so ein bisschen hin und her. Und man hätte aber doch im Endeffekt keine Chance, sagt Tjerk. Landry nickt dazu nur. Wir sind wieder zurück in diesem Dörfchen. Daniel steht da rum, liest aus dem Book of Origin vor. Und ja, wieder, wie gesagt, irgendeine Passage, ne, irgendwie über einen Typen namens Roden. Und ja, er sagt dann wieder hier, Blessed, die so follow the path of origin. Also wieder das typische Uri-Blabla. Und in dem Moment wird Daniel weggebeamt. Und ja, die Dorfbewohner sind an der Stelle wohl scheinbar davon überzeugt, dass er göttlich ist, weil sind total alle überrascht und so. Und wobei ich mich immer frage, so von wegen, das sind ja Menschen, ne? So von wegen, wir haben ja eigentlich gehört, dass die ganzen menschlichen Siedlungen in der Galaxis doch eigentlich von den Goa'uld sind, also irgendwie Beamtechnologie oder so, also
Sollte nichts
Transporttechnologie auf jeden
Neues
Fall.
sein.
Ja,
Also,
also
außer
dieser
das sind,
Beamstrahl von den Asgard
ja.
jetzt, ne, aber so generell beamen das Leute
Oder das war
irgendwie.
auch eines dieser gallischen Dörfer, die irgendwie, wo nie einer vorbeikam, weil das war ein zu kleiner Planet und
Genau,
ja.
die Menschen haben sich per Anhalter sind die dann von der Erde dahin oder was?
Ich weiß auch nicht. Ja, es ist ein bisschen.
Na. Ja, Daniel ist dann auf jeden Fall auf der Odyssee gelandet. Wir sehen den Stuhl, den man auch benutzt hat, um Kalek zu fesseln. Als Daniel oben einkommt, wird er, also stehen Tiago und Mitch direkt bereit, haben ihre Setwaffen da. Auf dem Tisch steht die Anti-Prior-Waffe und Daniel dann, ey Leute, deswegen, was habt ihr denn so lange hier gebraucht? Ne? Also, aber Mitchell und Tiag gehen da nicht unbedingt drauf ein, gucken sich kurz an und setten ihn dann um. Carter wird Bescheid gesagt, dass man ihn hätte auf der Brücke. Befehl wird dann befohlen, in den Hyperspace zu gehen. Das sehen wir dann auch. Und in diesem Raum ist Daniel jetzt am Stuhl festgemacht. Ne? Zwei Bewaffnete stehen an der Tür. Daniel ist immer noch ohne Bewusstsein und ja, man hat ihn umgezogen, wozu auch immer, keine Ahnung. Vielleicht wollte Vala ihn unbedingt nackt sehen. Ne, er hat nämlich jetzt nicht mal sein Prior-Gewand an, sondern blaue Jumpsuit. Ja, Carter kündigt sich nochmal, ne? Anti-Prior-Waffe funktioniert und ja, Mitchell vermutet das. Man hätte ihn auf jeden Fall umsetzen können und dann wacht Daniel auf und sagt, naja, Geist und Was ist denn hier los? Und voilà, ja, können wir dich ja auch fragen. Daniel merkt dann, dass er irgendwie festgeschnallt ist und sagt dann, ja, das ist ja jetzt nicht wirklich nötig. Und Mitchell, hier, guck mal, hast du mal in den Spiegel geguckt? Nee, nee, Daniel dann immer noch, also ich bin kein Risiko für euch. Ja, sagt Mitchell, ne, also hier, ich sag dir nur ganz klar, ne, wenn du deine Meinung da irgendwie ändern wollen würdest, ne, da gibt es jemanden, der mit dem Finger auf den Knopf wartet, dich da irgendwie in den Weltraum zu beamen. Und ja, wir haben das hier geschehen lassen, das war Part des Plans. Und hier, wie? Ja, mich und Merlin. Und der ist also immer noch dann, ja. Ja, ihr erinnert euch doch bestimmt an den Planeten, wo Adria und ich da irgendwie gekämpft haben. Mitchell bedankt sich an der Stelle und ja, ne, er berichtet dann weiter, ne, sie war auf jeden Fall zu mächtig für mich und ich konnte jetzt irgendwie nicht ihr Merlins Waffe geben und ja, ist auf jeden Fall unsere einzige Möglichkeit, hier die Ori zu zerstören. Und Valar vermutet dann, du hast nachgegeben. Und ja, so halbwegs. Dann sehen wir ein Flashback. Wir sehen ein Ori Warship, die das dann irgendwie durch die Gegend fliegt. Und Daniel und Adria laufen durch einen Korridor. Und ja, sie hat jetzt ein bisschen, ja, hier, ne, also Origin ist doch dafür gemacht, dass die Energie der Leute, die den Ori folgen, da irgendwie gechannelt wird. Und ja, ne, also. Das typische Ori-Blabla, ne? Ascension, ne? Kein großes Geheimnis, ne? Das Book of Orange sagt doch, so wegen, ne? Macht euch selber den Pfad und der Pfad wird euch dann zur Ewigkeit führen. Und ja, ne? Also wenn es jetzt nicht um die Kraft der Ori ginge, dann hätten die, ne? Also hätte man jetzt nicht diese Kraft irgendwie sich zu Nutzen gemacht, hätten die Ancients einen doch schon lange ausgelöscht und wieso? Und musst du doch wissen, du bist doch derjenige, der hier schon mal aufgestiegen ist und ja, Daniel, ein bisschen ja, zurückhaltend zu wegen. Also die tolerieren vermutlich niemand anderen, der irgendwie da nicht ihren Regeln entspricht. Wobei das ja jetzt nicht so ganz korrekt ist. Ne? Also Anubis haben sie ja auch nicht ausgeschaltet. Ne? Der war ja nur
Das
halb
ist richtig, ja.
aufgestiegen. Ne, also das ist schon, also sie verhindern, dass man irgendwie, dass die, man sich da oben irgendwie einmischt, wenn sie es denn können. Aber ich denke mal nicht, dass sie irgendwie eine Schnitte gegen die Uri haben. Ja, ne, und ja, man unterhält sich und dann hört man nur im Voice-Over, dass sie wusste alles irgendwie über mich und sie hatte auf jeden Fall ne, viel Überzeugungskraft. Ja, keine Ahnung, ob er sich auf ihr Outfit bezieht. Das ist ja eher so ein sexy Gewand. Das haben wir ja bei Adria auch schon ein paar Mal gesehen. In verschiedenen Varianten. Und ja, an Bord der Odyssee, Daniel schließt dann den Flashback und sagt dann, ja, hier, so von wegen. Ne, also ich habe sie dann glauben lassen, dass sie irgendwie an mich angekommen ist, dass sie mich überzeugt hat. Und ja, ne, und ich so, ja, wozu denn? Ja, damit sie mir vertraut. Und er war da, will dann wissen, ob sie das denn getan hätte. Und ne, weil er wäre jetzt auch kein so überzeugender Lügner, also auf jeden Fall nicht so gut wie sie. Und ja, ne, sagte er dann auch so von wegen, also sie weiter dann so von wegen, wie hast du sie denn irgendwie überzeugen können? Daniel antwortet dann, also das wäre auch Sinn, also das würde bei dem Goa'uld auch mehr Sinn machen, ne? Also von wegen ist plötzlich ist Merlin, der da spricht. Ich habe Daniel beschützt, also seine Stimme, sie verändert sich auch überhaupt nicht wirklich. Ja, ne, hab Adria dann davon überzeugt, dass er sich ihrem Willen unterworfen hätte. Und Carter stellt direkt fest, also Merlin und ja, war durchaus nötig, sagt dieser. Und dann haben wir nochmal einen kurzen Flashback. Daniel ist irgendwo in so einer Kissenlandschaft und Adria kniet vor ihm und hält seine Hände. Und ja, so von wegen sagt sie dann, ja, ich weiß schon, warum Mutter irgendwie auf dich steht. Und Daniel verschluckt sich dann fast. Und ja, ne, wir müssen sie auf jeden Fall zusammen retten. Und dann, ja, okay. So, und sie dann irgendwie, ich spüre die Veränderung in dir. Und ja, du hast auch so viel für mich getan, entgegnet er dann, hast du den wahren Pfad gezeigt. Und ja, ich kann auf jeden Fall noch viel mehr für dich tun und für mich. Und ja, dann knutschen die beiden plötzlich und ja, sie hat ihre Hände auf seinem Knie bzw. an seinem Arm und dann glüht plötzlich ihr Anhänger und Danny wird dann eingehüllt in dieses Licht. Und dann sehen wir plötzlich einen konvertierten Daniel, ein Prior, und sie streichelt ihm über die Wange und dann geht es in diesem Secure Room weiter.
Genau, hatte ein bisschen sowas von Q6 mit diesen, wo war es in der Voyager-Episode, kurz Finger berührt und dann bling bling. Aber ja, ach so, das hatte ich vorhin vergessen. Michael Shanks trug hier auch, wie heißt es, na, für die Augen. Ah, hier, wie heißt denn das? Ich komme nicht auf den Namen.
Kontaktlinsen.
Kontaktlinsen, genau. Und das war wohl sehr hautreizungsmäßig oder irgendwie, das war jetzt. Also bei ihm hat das nicht so funktioniert und deshalb sind alle, also er trug es praktisch nicht die ganze Zeit am Set, sondern nur bei Nahaufnahmen. Das heißt, wenn er entfernter weiter weg steht, könnte man, wenn das jetzt HD wäre oder so, eventuell sehen, dass da augenmäßig ein bisschen was anders ist, theoretisch zumindest. Genau, im Odyssey Room, ja, ist Valla jetzt und fragt nach, ob sie eben oder nur so viel vertraut hat, dass sie eben oder sich ja, im Prior verwandelt hat und ja, sie musste es doch und Mitchell fragt auch, hey, wieso musste sie das? Naja, weil sie wusste, dass sie da jetzt ich ihre beste Chance war, eben die Erde zu bekehren und weil er so und ja und mich und ja, Carter meint dann nun, dann wird das würde auch erklären, warum sie dir glauben wollte und nicht musste. Denn führt weiter aus, dass eben sie hatte Mannens Waffe und sie wusste da nicht, wie sie die zur Erde bringen sollte. Und Mitchell, hey, ich dachte, sie weiß doch alles. Und naja, sie ist nur Mensch, meint Valla dann. Und ihr Wissen ist immer noch begrenzt. Und Carter fügt aber hinzu, dass Merlin das eben wusste. Und Daniel meint, dass es da eine einfache und schnelle Möglichkeit war, eben einen totalen Krieg zwischen den Ori und den Ancients zu vermeiden. Und ja, sie weiß eben, dass das Gerät verwendet werden kann, um die dann auszulöschen. Also habe ich auch dann gesagt, dass ich das für sie auch, die Waffenbau da beendet wäre. Also, dass das mache halt. Mitchell fragt nach, na und, wie sieht's da aus? Hast du das? Naja, nicht genau. Also, ich musste den Rest meines Plans eben dann auch, ja, habe ich, bevor ich das beenden konnte, irgendwie, also es lief wohl nicht so wie gedacht. Und Mitchell so, wie, wieso, hä? Naja, sie musste mich halt zu einem Prior machen und weil er so, hallo. Ja, Timothy schneller und Danny, ja, hier, also sie konnte, also konnte ich ein Ori-Schiff stehlen und es eben mit der Waffe an Bord durch Supergate in die Ori, oder so wollte ich es machen, in die Ori-Galaxie fliegen und dann da eben das alles platt machen. Und Carter fügt auch hinzu, da gibt es aber einen minimalen Fehler in deinem Plan und Daniel, ja, hier, ne, Wurmloch ist noch aktiv, ne, und das blockiert logischerweise das Supergate und deshalb bin ich ja auch hier, ne, ihr müsst einfach mal das Supergate abschalten und Daniel schaut seine SG-1-Kollegen an und die gucken sehr geschockt und denken nur, der ist doch nicht mehr ganz Malle im Kopf. Kurzer Shine-Mountain-Komplex bei Tag-Shot, was ich immer sehr, also witzig finde, dass dann nicht immer, glaube ich, aber manchmal noch, also hier bei mir war es jetzt der Fall, steht auf Deutsch Cheyenne Mountain Complex. Also es ist eigentlich dasselbe, bloß man schreibt es halt mit K. Ich verstehe diese Einblendung nicht, aber ich finde es immer wieder witzig, weil, naja, okay. Im SGC Briefing Room ist im SG1 dort, also außer Daniel und Landry und O'Neill sind auch da. Und Carter sagt, dass er eben wusste, dass er ihr halt nicht gewachsen war. Also ne, bezieht sich auf den Kampf vielleicht noch und konnte eben Merlins unfertige Waffe nicht in ihre Hände fallen lassen. Und da kam er eben und mit Merlin nur zusammen auf diesen Plan, Adria zu täuschen, ne, um dann, dass sie halt denkt, es ist alles ein bisschen kompliziert, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, dass sie halt dann denken möge, dass er praktisch ihre Macht erliegt und da jetzt so mitmacht, Uri-mäßig. Und Mitchell sagt dann auch, ja, okay, damit er dann weiter an der Waffe arbeiten kann, ja, angeblich zumindest, um sie dann gegen die Ancients verwenden zu können. Und O'Neill sitzt halt auch da in Merlin. Und weil er, naja, er hat ja gesagt, ne, dass er den immer noch als Bewusstsein zumindest im Kopf hat. Und Carter sagt auch, dass eben dieser Merlin auch gelegentlich zu sprechen schien. Daniel sagt, es ist eben so, dass das ihn wohl vor Adrias Einfluss geschützt hat und ihnen auch ermöglichte, sie dann davon zu überzeugen, ne, mach mich doch zu einem Prior, ist doch eine Tutti-Idee. Und Uni so, ja, aber wieso braucht er sie denn, um ihn zum Prior zu machen? Weil er sagte, ja, so konnte er eben das Hochschiff mit der Waffe an Bord stehlen und dann durchs Supergate fliegen. Und ja, Carter sagt auch nochmal das, was wir eben schon erfahren haben, nur eben O'Neill noch nicht und so. Ne? Hier, er will, dass wir das angehende Wurmloch da abschalten, damit er sich da rauswählen kann. Und Uni skeptisch, ja, okay, ja. Und hier, ja, also glaubst du jetzt Daniel Jackson, dass der, also glaubst du ihm nicht, also lügt er oder wie? Und Uni zuckt ein bisschen, naja, ich will ihm schon glauben. Und Mitchell meint auch, das könnte genau das sein, was man von uns erwartet. Gerade sagt man, macht, ja, wenn es Adria wirklich geschafft hat, ne, denn da irgendwie eine Gehirnwäsche zu unterziehen, dann und Landry unterbricht erstmal, ist auch sichtlich skeptisch, dass diese ganze Sache eine ausgeklügelte Verschwörung sein könnte oder Plan, um uns eben dazu zu bringen, das Wurmloch einfach zu schließen, damit da noch mehr Ori-Schiffchen in unsere Galaxie reinhuschen. SG-1 nickt, also da ist man auch nicht so überzeugt. Valar lehnt sich dann nach vorne, ja, okay, was macht man jetzt? Und ja, es werden erstmal Blicke ausgetauscht, während wir dann die Odyssee nochmal sehen in der Erdumlaufbahn und dann in diesen Raum gehen, wo halt der Dendel da an diesen Stuhl gefesselt ist. O'Neill kommt rein. Wir sehen auch diese Anti-Prior, Pling, Pling, Ding und zwei SF-Guards sind da auch. Und diese, hey, na, hier gestikuliert. Und meint dann auch, ja, okay, das ist neu. Und ja, ne, ist aber immer mal wieder was anderes. Das ist ja dieser typische Uni-Daniel-Talk. Und Uni so, naja, aber ich muss dir sagen, das passt nicht zu dir. Ist nur vorübergehend. Ah, naja, wirklich. Ja, ne, also schau mal hier. Also Merlin hat das Ancient-Gerät so programmiert, um eben sein Bewusstsein in mein Hirn herunterzuladen. Und das gab mir halt auch irgendwie so ein Zeitlimit.
Ja, an der Stelle ganz kurz, ja, O'Neill hat hier mal wieder die falsche Uniform, also er hat wieder nur einen Streifen auf der Schulter, obwohl er zwei haben müsste. Also es ist auch nur in der Szene, in den folgenden hat er wieder zwei drauf, also das scheint dann irgendjemand aufgefallen zu sein.
Er wusste, dass ich nur so lange mit dem Wissen und oder Bewusstsein zweier unterschiedlicher Menschen halt in einem Geist überleben konnte. Also wahrscheinlich macht es dann auch ein bisschen matschig im Kopf. Das kam ja auch von einer ganz uralten Folge von O'Neill. Während Daniel spricht, schnappt sich dann O'Neill einen Hocker und setzt sich dahin. Und ja, und wenn er hier einfach geht, naja, er hat meinen Körper und Geist genetisch programmiert, um in den Zustand zurückzukehren, in dem er eben war, bevor er heruntergeladen wurde. Und irgendwie so, okay, das kann der oder was? Ja, kann er, also hoffe ich zumindest, sagt Daniel, ich werde nicht mehr so aussehen dann später. Also hat er auch keine Lust drauf. Ich werde keine der besonderen Fähigkeiten des Prios dann haben. Und ja, also ist doch eine gute Nachricht, meint O'Neill. Und naja, aber außer dass ich kein Ori-Schiff fliegen kann, es wird zu spät sein, den Plan auszuführen und eben Adria wird Merlins Waffe dann haben. O'Neill dann so, naja, ich dachte aber, die ist noch nicht fertig. Also, ja, ein bisschen so verdächtig. Naja, ist ja nah dran, meint denn. Also alle Stücke sind zwar da, also es muss halt nur noch so zusammengebaut werden. Adria wird das herausfinden. Ja, und die macht dann einen Spruch, der komisch übersetzt ist. Und wann verwandelt sich ihr Wähler wieder in ein Kürbis? Daniel seufzt, naja, ich habe nicht mehr viel Zeit, irgendwie nur einen Tag oder so und einen Tag, also irgendwie ist das sichtlich aufgebaut. Das ist doch irgendwie riskant, ne, so spät das hier alles zu machen. Und Daniel sagt, er hatte keine Wahl, weil wohl SG-1 länger gebraucht hätte, ihn einzufangen als geplant. Also schiebt ein bisschen die Schuld so von sich, habe ich das Gefühl. Und ich so, ja, richtig. Und warum mussten wir das nochmal machen? Und denn ja, ich konnte ja nicht gerade zu euch so straight kommen. Ich glaube, Arthur hatte da, hätte was vermutet. Okay, verstehe. Ne? Und Jack, du glaubst mir doch. Warum? Und Daniel so, oh, weil, oh, ich weiß nicht. Also das Schicksal der Galaxie hängt von uns ab und ich schüttel den Kopf. Weißt du, das ist eine alte Kiste. Bis es, und ja, Daniel, nein, hier wird nie alt. Und du musst das Supergeld abschalten und musst mich halt gehen lassen. Und ihr dann, ja, du weißt, wie sehr ich es hasse, gesagt zu bekommen, was ich tun soll. Jack, ich bin es. Und ich schreit dann, ja, aber wie, was soll mich dann überzeugen? Sieh dich doch mal an. Habe ich dich jemals enttäuscht? Und dann fängt Daniel seinen Satz wieder ein. Ein bisschen ein. Nein, nein, also, na, antworte nicht. Habe ich dich jemals enttäuscht, als es wirklich wichtig war? Und die schreit da weiter rum. Ja, ich weiß nicht mal, mit wem ich da gerade spreche. Hallo. Ja, dann sagt er nochmal, ne, geh nochmal auf die ältere Folge ein. Ne. Nicht da, mal, als du da von Baal gefoltert, getötet und wieder zum Leben erweckt wurdest, immer wieder und wieder. Also ich stand doch die ganze Zeit bei dir. Ja, okay, in Ordnung, hör halt einfach auf, meint O'Neill. Daran muss ich jetzt nicht erinnert werden. Ich war da schon ein paar Mal bei dieser. Ja, und nur weil du weißt, dass. Was? Nur weil du weißt, dass Daniel das nicht heißt, das heißt nicht, dass es du er bist und. Können nicht wissen, ob du jetzt die Wahrheit sagst. Ich meine, komm schon, du musst doch wissen, was du da überhaupt von mir verlangst. Und Daniel wird dann ernsthafter meint, dass er das täte. Und O'Neill, naja, weißt du, hier ist irgendwie die Quintessenz. Also, Carter glaubt nicht, dass das überhaupt so geschafft werden kann. Daniel schüttelt den Kopf. Ja, doch, kann es. Hier in der Mark 10, der direkt hinter dem Gate irgendwie in der Pegasus-Galaxie da gebracht wird und das Gate zerstört und würde dann die Wurmlochverbindung halt kappen. Ja, woher weißt du das denn, meint O'Neill? Naja, hallo Merlin. Also er schiebt so irgendwie alle kritischen Fragen auf Merlin nach dem Motto, dass das halt erklärt. Und O'Neill ist auch rollt die Augen. Oh ja, Merlin, na klar, ist ja klar. Und den ist sichtlich frustriert. Jack, ich wünschte, ich hätte da noch mehr oder hätte Beweise. Ich wünschte, ich hätte eine Möglichkeit, dich zu überzeugen, aber ha, das habe ich halt nun mal nicht. Du, das war jetzt hier die einzige Wahl, die ich hatte und die habe ich ergriffen. Ne? Das ist ein guter Plan, tippitoppi. Es hängt halt davon ab, dass ihr an mich glaubt oder keine Ahnung, ein bisschen wenigstens. Und ich dachte halt, dass du das von allen wohl am besten verstehst. Warum denn, meint O'Neill, ausgerechnet du solltest doch wissen, dass ich nicht das glaube, was mir da irgendwer sagt. Auch wenn ich verstehe, wovon du redest. Und dann sagt er nochmal, hier, ich bin's, ja, ja. Und wir so, na, okay. Und ja, es
Ist doch
ging
auch
in alle
außer geil, dass Daniel darum rumbettelt, dass man an ihn glaubt. Das hat so ein bisschen was von den Ori.
Genau,
Glaubt
hier,
an mich, da krieg ich
ich habe dir ein
Hirnblaut.
unterschriebenes Exemplar von Adria mitgebracht. Genau. Ja, stimmt. Ja, da habe ich jetzt beim Gucken gar nicht so drauf geachtet. Ja. Dann sehen wir halt nochmal den Cheyenne Mountain Komplex. Gehen in Carters Labor, die zusammen mit O'Neill da irgendwie Papierkram am Tisch halt durchgeht. Und ja, Carter sagt auch, okay, das, was er da von sich gelassen hat, als Daniel oder Merlin, wie auch immer, da hat er schon recht gehabt, ne? Ne Mark 10 Gatebuster, der da direkt irgendwie hinter dem Ereignishorizont da gezündet wird, das würde eben praktisch die Kraft nicht des aktiven Wurmlochs absorbieren, sondern da einfach auch die Gate-Verbindung trennen, ne? Das würde schon so funktionieren. Also er hat jetzt nicht irgendwie sich völligen Quark ausgedacht, so wirkt es jetzt jedenfalls, wenn unsere Karte uns das so mitteilt. Und O'Neill so, okay, hätte ich doch wissen sollen. Also glauben Sie ihm jetzt? Na, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Carter meint auch nochmal, falls das gemacht werden wolle, also so ein Lügendetektor-Test würde in dem Fall ja auch nichts bringen. Und O'Neill verneint das auch, ne? Da, nee, da mache ich mir auch keine Sorgen drum. Also, schau mal, ich glaube, wir haben da doch noch irgendwie was Besseres. Ja, wir sehen die Odyssee im Raum und Teal'c ist da jetzt auch mal zu Gast kurz und schaut da vorbei. Ein bisschen einschüchternd so auf Teal'cs Verhörart, würde im Verhörmodus würde ich jetzt mal sagen. Und na, weißt du, Teal'c hier, also je länger ich weg bin, desto also mehr wird eben Adria Verdacht schöpfen. Warum waren denn die Dorfbewohner auf dem Planeten? Wieso hast du denen da was vorgepredigt? Und Daniel so, naja, ich hab dir das doch gesagt, also warum ich das gemacht habe und ja, verstehe mich nicht falsch, aber warum ist das irgendwie für Adria wichtig, also dass du da irgendwie so einen ziemlich bedeutungslosen Planeten da irgendwie bekehrst, anstatt halt an der Waffe rumzubauen, ist ja auch eine berechtigte Frage jetzt mal, weil, also vom Prioritäten wäre das jetzt auch nicht meine Nummer 1 dann als Adria oder so. Daniel meint
Ja,
dann,
das sind Prioritäten.
ach so,
Das hast du falsch
sehr
ausgesprochen. Prioritäten.
Prioritäten, genau. Jetzt wissen wir eigentlich, woher das Wort kommt. Daniel meint dann, ja, eigentlich, ja, war sie es, die mich aufgehalten hat, ne, bevor ich die Waffe fertigstellen konnte. Und Tjerk so, hä, warum das denn? Also ist da auch sichtlich irritiert. Jetzt sehen wir eben wohl eine Art Flashback, also in der Ori-Worship-Kammer, wo eben Merlins alter Schnittstellencomputer, ne, in der Kammer, und Daniel steht davor und baut da Stück für Stück praktisch diese Waffe fast fertig zusammen, muss man jetzt sagen. Genau, man kann auch zu dieser Szene sagen, also dass er das da zusammenfügt, diese holographischen Projektionssachen, das haben wir auch in dem ersten, das ist nicht erster Teil, aber in dem Teil halt gesehen, wo man das erfährt und wo man damit mit dem Bau anfängt. Das haben sie aus einer oder aus mehreren Einstellungen zusammengesetzt. Die Kamera haben sie da fest positioniert und eben die Waffe dann Stufe für Stufe nacheinander von einer Person am Set dann aufbauen lassen. Und nach der baulichen Erweiterung der Waffe wurde sie dann kurz gefilmt und dann wieder gebaut, und so hat man dann diese verschiedenen Einstellungen zusammengefügt, dass es halt cool aussieht. Das sieht man halt gefühlt nur 5 Sekunden, aber ist dann schon ein bisschen aufwendig. Genau, also er sagt auch, ne, ich bin hier fast fertig. Adria ist da auch am Start und sagt, dass sie das wisse, aber sie schaut ein bisschen besorgt rein oder zurückhaltend und sagt auch, naja, vorerst, hör doch mal bitte jetzt auf damit. Daniel macht es auch gleich, nähert sich dann und, ne, hast du wohl Angst, dass die Ancients uns das Gerät wegnehmen, bevor wir es benutzen können? Und Adria meint ja, okay, sie haben dich schon mal in die Schöpfung irgendwie eingemischt, du benutzt ja Merlins Wissen und das wurde ja aufbewahrt, und Daniel sagt, ja, aber ich bin ja halt noch nicht fertig. Und hier sagt auch Adria doch mal, dass irgendwie er ihr helfen müsse, die Energie von mehr Anhängern in die Herde zurückzubringen. Also da diesen komischen Planeten indirekt da, sagt sie wohl dann, zu bekehren. Also das ging jetzt wirklich von ihr aus. Anscheinend, wenn dieser Flashback stimmt, weiß man ja auch manchmal nicht, ne? Das gibt ja auch manchmal so unzuverlässige Erzähler, wir gehen jetzt einmal davon aus.
Das ist, ne, damit das dann irgendwie in die Handlung reinpasst, ne, damit man Daniel hier jetzt rauskriegt und irgendwie die Waffe gegen die Uri nutzen kann. Irgendwie, das musste man jetzt irgendwie radebrechend da reinmachen. Aber generell auch Quatsch. Also wenn Adria jetzt davon ausgeht, wir müssen jetzt noch mehr Leute bekehren, damit die Uri noch mächtiger werden, damit die Ancients uns nichts mehr tun können, sorry, dann brauche ich die Waffe nicht mehr.
Ja, und dieser eine
Also
Planet
das.
ist ja auch nicht so, also, ja, so groß.
Ja,
Also,
nein, sie sagt ja nicht dieser eine
ja, okay,
Planet, aber du, wir müssen
ja.
mehr Leute in unsere Reihen, ne, und du könntest
Die haben
dann
ja
halt
schon so
die
viele,
beitragen,
also,
das.
ja, ob das jetzt doch was ausmacht.
Also,
Naja.
keine Ahnung.
Aber gut, vielleicht ist es so hier, das hatten wir doch schon mal in der Folge mit diesem Schiffsantrieb, durch den Glauben und wie auch immer. Keine Ahnung, vielleicht ist da gerade irgendwie die pennen alle und glauben nicht dran, deshalb fliegen die Schiffe lahmer. Das ist ein bisschen kurios. Wir gehen auf jeden Fall, sehen die Odyssee im Weltraum da, und ja, Teal'c studiert dann auch Dindel, und da geht es dann halt weiter mit einer Konversation.
2001, Odyssee im Weltraum, ja.
Genau, gut, ja.
Daniel berichtet, ne, der Originalplan war irgendwie, hier irgendwie die ganze Galaxie zu unterjochen, um dann so viel Energie zu haben, die Ancients anzugreifen. Ja, aber dieser Kampf wäre vermutlich irgendwie auf beiden Seiten mit vielen Verlusten verbunden. Na, und deshalb, ja, eine Waffe, die alle aufgestiegenen Wesen vernichtet, das wäre doch ganz knorke. Ja, und müssen jetzt irgendwie die Ancients nur noch irgendwie ablenken, um die Waffe zu nutzen, was so ein bisschen Bekehren ja nicht tut. Also, wir haben jetzt noch nichts von irgendeinem Plan gehört, der die Antiker irgendwie davon ablenkt, dass man diese Waffe baut. Also, das passiert doch in der ganzen Folge nicht, keine Ahnung. Ja, und Teal'c dann auch, ja, aber sie jetzt lange genug im Kampf binden, um dann die Waffe zu. Und ja, ja, keine Ahnung. Also von einem Kampf zwischen den beiden Mächten haben wir jetzt auch noch nichts gehört. Ja, und Teal'c, ja, also ne, so von wegen so lange beschäftigen, ne, bis man die Waffe irgendwie komplementiert hat. Und Daniel bestätigt das, ne? Und dann, ne, die würden sich dann zurückziehen, ne, und das Ding dann explodieren lassen. Na, ja, aber wenn die Antiker hier diese Waffe als eine Waffe gegen sie sehen, so von wegen, warum mischen sich dann nicht jetzt direkt ein, keine Ahnung. Na, so von wegen, vielleicht wollen sie auch mir die Chance geben, dass mein Plan funktioniert. Na, und ja, keine Ahnung. Die Uri glauben auf jeden Fall, dass sie mehr Power brauchen. So ein bisschen wie
Ho,
Tuja.
ho, ho.
Ja, mehr Power. Um da irgendwie ihre Chancen auf Erfolg zu maximieren. Ja, Teal'c, ne, also das bedeutet ja, dass man mehr Anhänger braucht, und Daniel bestätigt das. Ne, so von wegen, Adria ist momentan dann unterwegs und versucht die Leute zu bekehren. Ne, und das hat jetzt irgendwie mir die Möglichkeit gegeben, ein Schiff zu klauen. Und na, also wenn ihr mir da irgendwie mal zuhört und mir dann auch mal glaubt. Und ja, man merkt ihn die Frustration an der Stimme auch schon an. Und Start hier, Gant hier, Start, aber bekannt, liebenswert zurück. Naja, sagt dann irgendwie schlussendlich, ne, wir haben jetzt langsam auch gar keine Zeit mehr. Und ja, Tia kommt im Briefingraum an und sagt dann, ja, also ich glaube schon, dass Daniel Jackson hier die Wahrheit spricht. Und ja, O'Neill ist davon jetzt irgendwie trotzdem nicht so begeistert, ne? Und ja, dann zeigt O'Neill auf das Landrische Office, wo er mit Richard Woodsy irgendwie diskutiert und dann Landry kommt zur Tür und man hört da irgendwie noch einen Teil des Gesprächs. Na, also bitte, das musst du denen jetzt mal selber erzählen. Na, ich habe da jetzt irgendwie nicht den Arsch in der Hose für. Und ja, ne, Woodsy kommt dann da irgendwie mit dann da rein und Mitchell direkt, ja, also hier General O'Neill hat uns direkt schon irgendwie informiert, die IOA hat das Ganze jetzt irgendwie abgeknickt, also nixed the whole thing, also von wegen haben gesagt, ey, nee, so nicht. Und ja, aber ihr wisst noch nicht alles, sagt Landry. Auch interessant, dass Landry damit mit General, also dass Landry derjenige ist, mit dem Woolsey sich unterhält. Also von wegen, ne, General O'Neill ist ja eigentlich der Höhergestellte und eigentlich müsste man ja mit dem die ganzen Sachen abkaspern. In dem Falle wäre Landry ja nur der Befehlsempfänger. Auf jeden Fall, ja, alle gucken dann Woolsey an und der kommt ein Herr so geknickt dann an den Tisch und ja, ne, also auf dem Weg, wir haben da irgendwie mal die ganzen Beweise und ja, ist irgendwie schwer und ja, wir haben keine anderen Optionen und Mitchell, ja komm mal hier zum Punkt und ja, sagt Woolsey, also das ist die schwerste Entscheidung, die ich jemals fällen musste oder jemals fällen muss, wobei er das ja überhaupt nicht fällt, also das ist ja auch irgendwie Quatsch. So von wegen, genau, also ich übernehme dafür die volle Verantwortung, sagt er. Und ja, also auf jeden Fall anhand meiner Vorschläge hat das AOA dem Präsidenten empfohlen, Daniel Jackson umzubringen. Sofort. Ja, da frage ich mich auch, warum. Also,
Ich weiß auch nicht, sind die jetzt
wozu?
der Trust oder so?
Nein, aber na, was soll's bringen? Na, also ja, sie haben einen Prior, der ist vielleicht gefährlich. Man könnte aber trotzdem noch irgendwie Informationen aus ihm
Ja,
rauspressen. Sie haben ja auch schon
sehr
gehabt, ne,
voreilig.
der könnte rausgebeamt werden oder so in den Weltraum. Also Daniel stellt da an der Stelle jetzt irgendwie nicht so das Riesengef die Riesengefahr dar, weswegen man ihn umbringen müsste. Also keine Ahnung, was das soll. Es bleibt auch immer ein Mysterium. Wir sind in der Odyssee wieder. Ja, Vana nutzt die Gunst der Stunde, dass Daniel gefesselt ist und sitzt nämlich auf seinem Schoß. Und ja, sie hat wohl ein bisschen irgendwie was mit ihm gequatscht, weil er fragt dann,
Ja,
ja,
sie
was
wippt
ist
auch
denn
mit den Beinen
jetzt?
so, ne?
Naja, was zum Geier ist denn überhaupt los, will er wissen. Und ja, dies und das und das Übliche. Und ja, sagt er, wirst gar nicht glauben, was hier in One Life to Live. Das scheint eine Serie zu sein, sagte mir jetzt aber überhaupt nichts. Und ja, wir haben ja aber eine Deadline. Und ja, sagt denn, ihr sagt war dann nie, wir auch. Ja, okay, ne, so von wegen hier, ja klar, ne, bis ich irgendwie die Antiprio-Waffe überwunden habe. Und ich dachte, Tia glaubt mir. Und ja, klar, das tut er sogar. Und was mit Jack? Und ja, nee, der ist auch auf deiner Seite. Und ja, hier dieses kleine Wiesel hier, dass er eure Regierung repräsentiert. Und dann, Woolsey? Ja, so von wegen, ich weiß nicht, bin mir da nicht ganz sicher, aber er scheint dich nicht zu mögen. Und Daniel, ja, fällt es dann wie Schuppen vor den Augen. Er will, dass ich getötet werde. Und ja, ich weiß nicht, wie ernst er das meint, ne, aber wie ein Witzbold sieht er jetzt irgendwie eher weniger aus. Und dann, ja, scheiße. Das habe ich befürchtet und ja, ne, er war doch derjenige, der irgendwie damals Kalec am Leben lassen wollte und ist damit tierisch auf die Schnauze gefallen und ja, Vala hat noch nie von Kalec gehört und Daniel erläutert das dann, ne, dass das irgendwie der Halbsohn von Anubis war. Ja, zwei Leute sind gestorben, hätte durchaus schlimmer sein können. Ja. Na, sie steht auf jeden Fall dann auf, klopft ihn auf die Schulter und sagt, ne, ich habe auf jeden Fall einen Plan. Und ja, was ist es denn? Und ja, ich, ja, als ich gesagt habe, ich habe einen Plan, meinte ich damit eher so von wegen, ich plane einen Plan zu machen. Und ja, dann werde ich einen Plan haben. Und also ich habe mir den ganzen Nachmittag freigenommen, um zu planen. Also sie stotterte so ein bisschen rum. Und du glaubst mir doch, will Daniel dann wissen. Und sie so, Also sie scheint nicht so sonderlich überzeugt zu sein. Aber ich weiß nicht, dann dafür kuschelt sie aber ganz schön gerne mit dem Prior. Also,
Eine
das
nicht
ist
überzeugte Kuschlerin.
ja. Ja, sagt weiter. Also ja, stell dir doch mal vor, wenn unsere Rollen irgendwie vertauscht werden. Und ja, ne, gibt irgendwie jetzt auch keine Beweise für deine Worte und hast du nicht gesehen. Ja, sagt er, ich würde sie dich nicht töten lassen. Und ja, nee, ja, klar. Und ja, aber was ist, wenn wir hier irgendwie den Uri hier Tür und Tor öffnen? Und ja, ne, also ja, wenn es da nicht irgendwie vielleicht doch irgendwie den kleinsten Zweifel gäbe. Und ja, Daniel starrt sie nur an und sie verlässt dann den Raum in Landrys Büro. Geht es dann weiter. O'Neill und Bootsy sind da jetzt auch drin. Und man argumentiert und O'Neill sagt, ja, also wir verschwenden doch nur unsere Zeit. Und ja, sagt Bootsy, ne, Dr. Jackson hier, dann kommt noch mal dieses Kalek-Thema und ja, nee, das war aber der Sohn von Anubis. Ja, aber das ist doch hier irgendwie, Daniel Jackson ist doch viel gefährlicher und könnte viel gefährlicher sein. Und Landry betont da nochmal das Wort könnte. Ne, wir wissen davon leider nichts. Und ja, aber dann ist es zu spät, wir müssen herausfinden. Ne? Also die Antiprior-Waffe wird hier seine Kräfte ja nur so und so lange irgendwie limitieren. Und ja, dann könnt ihr ihn nicht mehr kontrollieren. Und ja, Daniel, ach Quatsch, Daniel sag ich schon, Jack dann auch. Also ich sag's nur einmal, also Daniel zu töten, nur über meinen toten Körper. Und Landry auch so. Also wir müssen jetzt mal irgendwelche realistischen Optionen hier besprechen. Und ja, also wir können Daniel Jackson da oben nicht na, ewig gefangen halten, so von wegen, na, wir können ihn nicht freilassen. Bei dem, was er so weiß, ja, sorry. Wenn der Deal übergelaufen ist, hätte er schon alles erzählen können, was er weiß. Also das ist jetzt kein Argument dafür, ihn zu töten. Also das macht keinen Sinn. Landry dann so wegen, ja, ne, also wenn er schon unter ihrem Einfluss steht, ne, wissen die Uri ja eh schon. Also Landry sagt das ja auch nochmal. Und ja, was wäre denn sein Vorschlag? Und ja, Landry sagt, also hier, ne, Daniel Jackson hat gesagt, er würde in kurzer Zeit sich wieder zurückverwandeln. Und ja, ne, wir müssen ihn ja nur so lange hier irgendwie festhalten, um rauszugucken, was, um herauszufinden, ob das der Wahrheit entspricht. Ne, und wenn das nicht passiert, dann packen wir ihn einfach in Stasis. Ja, aber wenn er bis dahin nicht eine Katastrophe ausgelöst hat. Ja, und hier, also bitte hier, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Von wegen, er könnte die beste Chance sein, die wir hier irgendwie haben, um die bösen Jungs zu schlagen. Und wir schlagen uns jetzt in, warte, genau, hier, jetzt schlagen wir uns in Carters Lab. Und ja, da ist dann SG-1 zugange und ihr kommt dann dazu. Und ja, er sagt, er beschwert sich ein bisschen, boah, ich vermisse die Tage, an denen ich nur eine Waffe getragen habe. Was hätten Sie denn hier irgendwie für Pläne, Ideen? Und ja, Carter hat eine Bekloppte. Und hier, also von wegen, ja, ich mag Crazy und, na, also hier, Crazy und ich, wir sind so und dann verschränkt er die Finger. Und, ja, Cam wäre wohl auch da auf derselben Schiene und, ja, ne, Mitchell dann irgendwie so von wegen, ja, also wenn, ne, wenn hier Daniel Jackson wirklich recht hat, so von wegen, gibt es da draußen ein Schiff mit einer fast kompletten Uri-Waffe, Anti-Uri-Waffe und, ja, dann sollten wir da mal hin. Und ja, das ist klar, ihr seid bekloppt. Und ja, also wenn Daniel Jackson hier seine das nicht irgendwie vervollständigen kann, seine Mission, dann könnten wir es doch irgendwie probieren. Wobei ich mich frage, wie das denn gehen soll. Also wenn die Waffe nicht vollständig ist, kann SG-1 da auch nichts tun. Das ist ja
Ja,
Quatsch.
aber er hat, also im ersten Gespräch wirkt es so, als meinte er, okay, das musst du nur noch kurz zusammenstecken und du musst ja nicht mehr groß, ich weiß nicht, das ist ein
Nein,
bisschen schwammig.
Adria, ja.
Also.
Ja, Adria, nee, er berichtet, ne, Adria hat ihn Komplettierung hat sie ihn dann davon abgehalten. Das klang jetzt eigentlich nicht so, als wäre es hast, komplett, sondern dass
Ja,
da immer
okay.
noch was fehlt. Das
Gleich
kann
klingt es aber
SGI
so.
halt nicht leisten.
Ja.
Na, also, das ist, ja, auf jeden Fall, O'Neill hält das auf jeden Fall auch für verrückt. Und ja, sagt hier, na, also Daniel Jackson könnte uns auch jetzt die Info geben, die wir brauchen, um diese Mission erfolgreich abzuschließen. Und ja, auch Mitchell tutet ins selbe Horn, also wegen nur die Infos, wie wir da an Bord kommen, undetected. Und ja, hier ist er so ein bisschen geheftet. Also, ne, anzunehmen, er erzählt euch das und hier, wieso würde er das nicht tun? Und ja, na, so, ja, müssen ihm halt nur irgendwie zu verstehen geben, dass er nirgendwo hingeht. Und ja, wir gehen jetzt auch wieder zurück zu dem nicht irgendwo hingehenden Daniel.
Also wir sind in der Odyssee, in diesem Raum, und Will kommt da rein, geht da um Daniels Stuhl rum und Daniel meint auch, es ist verrückt, es ist dieses verrückt, verrückt, was sich eben die Szene überträgt und Neil meint, ja, habe ich auch gesagt, eine Verrückte ist verrückt, aber seien wir mal ehrlich, was ist schon nicht verrückt und Daniel meint, ja, ich bin der Einzige, der das machen kann, ne? Es ist sehr dangerous da für alle und ja, dann gibt mir halt die Infos, die wir brauchen und na, es ist aber mein Plan. Ja, naja, es war auch noch ein schlechter. Komm schon, Daniel, hier. Also, du musst wissen, dass wir eben das Supergeld, also nicht für dich da einfach abschalten würden. Ne? Und da hatten wir aber keine Wahl, meint Daniel irgendwie. Und naja, oh, jetzt sind wir beim Wir, meint O'Neill ein bisschen gereizt. Daniel ist frustriert und meint, ja, du warst doch auch schon mal in der Position nun, also deshalb bin, also dieses Mal bin ich es und ja, ist schon klar. Aber mein Gehirn ist im Laufe der Jahre so viel durcheinander gebracht worden und da erinnere ich mich jetzt nicht dran. Daniel meint dann plötzlich, okay, warte einen Moment mal. Sie müssen immer noch das Gate schließen, Supergate schließen und die, ach komm schon, wo ist das Schiff, ne? Wie fliegt Carter das überhaupt? Gib mir noch die anderen Infos, die wir brauchen, um eben das zu einem Erfolg zu machen. Komm schon, Daniel ignoriert ihn aber und na, vertrau uns und Daniel schüttelt so ein bisschen an den Fesseln und verdreht die Augen und meint dann, ja, oh, ich spüre ja wirklich das Vertrauen. Naja, okay, ja, nun musst du halt uns mal vertrauen, meint O'Neill. Lass uns eben das beenden, was du begonnen hast. Ja, Daniel schließt die Augen, schaut dann nochmal O'Neill an. Und wir gehen in den Briefing Room des Stargate Centers, wo man eben dann zusammen mit Landry und Woolsey auch ist und O'Neill in der auch da sitzt und Carter meint, dass eben das Ohrenschiff mit Merlins Waffe ist da eben am Gate geparkt, am Supergate anscheinend, ne, irgendwie um den Planeten da. Und Mitchell meint, okay, wir gehen zu dem Planeten, benutzen die Ringe und dann gehen wir da halt ganz entspannt an Bord.
Nee, mit dem Supergate hat das nichts zu tun. Sie sagen, es ist ja nah im Planeten mitten im Gate.
Ach so, ja. Die halt meint, okay, es gibt aber doch einen Prior, der eben für das Schiff verantwortlich ist. Und der würde da eben halt zu den Planetenleuten da irgendwie halt da rumbeten. Und Woolsey meint, okay, ja, aber es können doch nur Priore ein Schiff, ne, da fliegen. Und Carter meint eben, die Systeme werden mit Gedankenkontrolle aktiviert. Aber Daniel hat mir da was gegeben und das können wir da umgehen. Also der da jetzt wohl mitgemacht, weil er meint, er hat uns auch da eben noch Anweisungen gegeben, wie man die letzten Teile zusammensetzt. Genau,
Ja,
ja.
ne, also hier an der Stelle sind eh zwei Sachen merkwürdig. Zum einen, so von wegen, das Schiff, auf dem die Prior-Waffe gebaut worden ist, ist das Schiff, auf dem Daniel Prior war. Warum sollte das jetzt einen anderen Prior haben? Also eigentlich müsste das
Ach
ja um
so,
den
ja, das
Planeten
ist
schwirren, den,
der
auf dem
Co-Prior.
Daniel aufgegriffen haben, ne? Also,
Ja.
keine Ahnung, der Vize-Prior oder
Vize-Prior,
ich weiß es
Co-Pilot-Prior,
nicht. Ja.
wie auch immer.
Und na, hier so von wegen, hier kommt das nochmal, so von
Genau.
wegen, ne, Daniel hat uns ja irgendwie gesagt, wie wir das Ding dann zusammensetzen. Ja, es ist aber nicht fertig. Also eigentlich war es noch nicht fertig, aber naja, scheinbar muss es
Ja.
noch zusammengebaut werden, was auch irgendwie merkwürdig ist.
Landry meint, die Daedalus wird eben da bereitstehen, um eben das Wurmloch abzuschalten. Und Carter meint eben, ja, wir benutzen das Ohrenschiff, um halt da rauszuwählen und die Waffe durchzuschicken. Also wie gesagt, ich finde die Folge Ist jetzt nicht kompliziert, aber ich finde, wenn man es so erklärt, ist sie kompliziert irgendwie. Ich hoffe deshalb, ihr habt sie gesehen, weil das ein bisschen viel ist, finde ich. Mitchell meint, ja, okay, aber nicht bevor eben die Odyssee da uns da raus. Ja, das ist der Plan, meint O'Neill. Und wo sie meint, okay, ist noch kritisch, ne? Hängt aber jetzt ganz von Daniels Worten ab, der Plan. Mitchell entgegnet, ja, also wir werden eben wissen, ob. Ja, oder ob das so klappt, ne, bevor wir eben das Supergate abschalten. Und an diesem Punkt ist das Einzige, was irgendwie gefährlich ist, einfach, oder wer gefährdet ist, sind halt nur wir. Wo sie schaut dann erstmal alle an, nickt dann aber eher unfreiwillig, dass er der Sache zustimmt. So ein bisschen mehrheitsentscheidmäßig wirkt es. Wir sehen die Odyssee im Weltraum. Daniel hat die Augen geschlossen, also meditiert, oder ja, dann ist jemand an der Tür. Die geht auf die zwei Guards drin zur Seite und keine Waffe, meint Daniel trocken. Hast du jetzt irgendwie eine tödliche Injektion parat? Irgendwie Hochspannung oder einfach ins Weltraum beamen? Und Woolsey kommt da nämlich rein und meint oder will sich erklären nach dem Motto: Ja, ich hoffe, du verstehst meine Position. Daniel meint dann: Ja, ich habe doch Jack jetzt alle Infos gegeben. Also, was ist denn hier Phase? Und Woolsey meint: Ja, okay. Du wirst dann in Stasis eingefroren, bis eben die Mission von SG-1 dann als erfolgreich angesehen wird. Dennis sagt dann noch: Ich nehme es an, dass du mir nicht glauben wirst. Also, wenn ich mich einfach in mich selbst zurückverwandle jetzt und also nach dem Motto, das ist jetzt nicht notwendig oder so, aber.
Nein, im Englischen, also dann ist das
Okay,
aber falsch
ja, du
übersetzt. Im
erinnerst
Englischen
mich.
sagt er nämlich, also von wegen, also ihr wollt mir nicht erlauben, in mein wahres Ich zurückzukehren.
Ach so, ja, genau.
Die Frage ist vor allen Dingen, warum sie das jetzt tun wollen. Also mal ganz ernsthaft. Also wenn Daniel jetzt die irgendwie verarscht, ne, und die Infos nicht richtig sind, was wollen sie denn weiterhin mit dem Prior? Keine Ahnung, warum sollte ich den jetzt in dieser Gestalt gefangen halten? Also bitte, dann kann ich, keine Ahnung. Also was das irgendwie bringen sollte, ich weiß es nicht. Vielleicht, keine Ahnung, bevor irgendwie die Prior-Waffe, also bevor irgendwie das Anti-Prior-Feld vielleicht überwindet, dass man ihn dann
Ach
einfriert, und
so.
wenn die Info von ihm scheiße ist, war umgebracht, ohne, ich habe keine Ahnung. Es
Ja,
hat
irgend
hier aber auch
sowas.
nicht so wirklich erläutert.
Genau, also dann wirst du halt aufgetaut und wenn das, also wenn die Infos alle gepasst haben und ne, okay, ich sehe schon, meint Daniel und Woolsey kommt näher. Ich bin aus Respekt hier vor dir, ne, ich wollte dir das persönlich übermitteln, dass wir dich eben dann in Antarktis da beamen werden und schön mal auf Eis legen. Han Solo-mäßig, das sagt er jetzt nicht, aber ne. Und okay, naja, Wussi geht dann zurück Richtung Ausgang, Gegensprechanlage. Hier, hallo, hallo, ne, Gefangenen können Sie jetzt da rausbeamen und Wussi wartet und ja, ist, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, also da passiert irgendwie nichts. Hallo, was geht denn da vor? Und dann wird eben über die Gegensprechanlage gemeint, dass es technische Probleme gäbe. Das ist natürlich jetzt zufällig und ungünstig zugleich. Wir können eben ihn nicht fixieren, wo sie seufzt und ja, sieht dann Daniel an, der ein bisschen ja, alarmiert aussieht. Seine Augen konzentrieren sich, er schließt sie, plötzlich lösen sich seine Fesseln, also die Arm- und Beinfesseln, hebt die Arme und dann blickt er wo sie an und drückt ihn so von Weitem, Darth Vader-mäßig gegen die Wand auch ein bisschen hoch. Die beiden Wachen versuchen da irgendwie noch was zu machen, aber werden erstmal weggeschleudert, so telekinetisch, wo sie versucht dann wegzurennen, aber die Tür wird versiegelt, ja, und dann ist er erstmal geschockt, dass er da rumschweben muss über dem Boden. Genau, Regisseur Andy Mikita hat in dieser Szene, in der eben wo sie schwebt, etwas Apfelsaft auf dessen Hose getröpfelt und es sollte so aussehen, als ob er sich vor Angst in die Hose macht. Allerdings hat es diese ja, Einstellung nicht in die finale Episode geschafft. Ich weiß nicht, vielleicht hatte da irgendwie ja, hatte man da vielleicht vom Sender was dagegen oder das zu krass ist oder ich oder den Charakter, weiß ich nicht, aber finde ich witzig. Und Daniel sagt auch, okay, das war nicht Teil meines Plans und diese Wachmänner, die da eben rumgeschleudert werden, die waren vor dem Dreh da in so Westen gesteckt worden und an Seilen befestigt und dann hat man sie eben ein Zeichen gegeben und im Hintergrund hat man da kräftig gezogen, sodass sie da hinten auf Matten flogen und den Kram hat man logischerweise dann mit dem PC dann später entfernt. Wir entfernen uns auch von der Szene, gehen in den SGC Briefing Room. O'Neill und Landry gehen die Treppe zum Kontrollraum rauf. Und ja, es dreht sich so ein bisschen um die Führungsstile, würde ich jetzt mal meinen. Also O'Neill meint, ja, ich war eigentlich ein, der immer, der Sorgen bereitet hat und nicht jemand, der sich Sorgen macht. Und Landry meinte, okay, das ist auch nicht einfach. Also sich, ne, aber ja, einfach nicht hinterfragen, meint er, das sei so seine Vorgehensweise. Und okay, na gut, einfach, dann sitzen wir jetzt hier rum oder wie. Und naja, wenn es dir besser geht, ne, also manchmal bin ich auch sauer drüber oder ja oder genervt und okay, danke, Sir, meint O'Neill.
Das dann aber schlecht übersetzt. Ne, Landry sagt im Englischen manchmal auch Sorgen um sie.
Ach so, ja.
Na, also um O'Neill. Und O'Neill sagt dann irgendwie, thank you, Sir. Also, hä, warum sollte der seinen Untergebenen Sirren? Also,
ich weiß,
das macht auch
nicht.
Überhaupt keinen Sinn. Also,
sie haben mit der Uniform angefangen und es zieht sich so durch mit diesen fehlenden oder Fehlern im Rangbereich. Ja. Naja, wie auch immer, meint Landry, dann sehen wir Woolsey, der plötzlich da reingebeamt wird und alle so sprachlos. Und O'Neill meint, ich dachte, wir haben das Ding repariert, dass das nicht mehr passiert. Landry beginnt zu lachen und plötzlich wird aber O'Neill weggebeamt, also wie so ein Beam-Austausch, würde ich jetzt mal sagen. Denn wir sehen dann, er kommt auf die Brücke der Odyssee. O'Neill mit einem Blick Richtung Fenster, hinter ihm sitzt Daniel auf dem Kommandantenstuhl. Ja, Brücke ist sonst leer und O'Neill dreht sich gar nicht um, weiß, was war es so. Daniel und Jack, was ist los? Ich übernehme das Schiff. Okay, das sehe ich. Die Crew-Leute haben ja auf die Oberfläche gebeamt. Ja, nice von dir. Ne? Aber wie du sicherlich rausgefunden hast, ja, ich brauche dich, meint Daniel und O'Neill sarkastisch. Ja, also ich dachte, du hast mich einfach, oder ne, wie du weißt, ich habe es schon vermisst, gebraucht zu werden. Ja, Odyssee ist immer in der Umlaufbahn, die jetzt aber in den Hyperraum eintritt. Also nicht die Umlaufbahn, sondern die Odyssee. Dann sehen wir ein Ori-Kriegsschiff eben im Orbit dieses Planeten, so wie wir das ja vorhin erzählt bekommen haben, dass das der Fall sein wird. Und im Warship, in diesem Ring Room, sehen wir unsere restlichen vier SG-1-Mitglieder, die da hochgebeamt oder raufgebeamt werden mit Waffe im Anschlag. Und sie gehen erstmal vorsichtig durch einen Flur und dann ja, um die Ecke und dann sieht man eine Ori-Patrouille, die da in voller Kampfmontur rumstampft und Carter und Mitchell nehmen Positionen ein. Und wir gehen so mehr oder weniger in Deckung und die Uri-Soldaten fangen an zu feuern. Also man hört dem, dass SG-1 da rumläuft. Also es ist jetzt nicht so unauffällig, wie man vielleicht wollte oder ne, deshalb meint Mitchell dann auch schreiend. Ja, okay, also Richtung Waffenfeuer schreiend. In Ordnung, hier ist der Deal. Wir übernehmen das Schiff und ergebt euch, legt die Waffen nieder. Also man kann es ja mal probieren. Klappt in einem von 20 Fällen nur. Mitchell schaut um die Ecke und dann wird er fast getroffen von der Explosion. Na okay, das ist ein Nein. Er nickt Carter zu, die ballert aus P90-Rohren und dann Mitchell auch und dieser, ja, man geht den Korridor entlang und ja, steigt über Leichenberge, ist es nicht unbedingt, aber ein paar. Na gut, wir haben ja ziemlich nett gefragt, meint Mitchell, also er wirft sich da nichts vor. Dann kommt man auch zur Brücke. Tirk und Carter betreten den Raum, also man hat sich anscheinend getrennt und Carter geht direkt so, ich glaube links war es, schräg runter zu so einem, zum Boden, entfernt so eine Platte, kennen wir auch von Star Trek manchmal, verbindet deinen Laptop mit so Zeug und draußen schiebt Tiag Wache in einer Kammer da, Mitchell und Walle betreten die und in, da ist eben diese Merlin-Schnittstelle, die wir kennen und diese Anti-Uri-Waffenkomponenten werden da wohl aufbewahrt und ja, Walle geht da hin und zum Beistelltisch, da sind Kristalle. Und okay, das sollte ja nicht so schlimm sein oder schwer sein. Und Mitchell, ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist es so, wenn ich was montiere, dann also fehlt irgendwie immer was, eine Schraube, irgendwas fehlt da doch immer. Und weil er, also nach Dettel-Anweisungen ist das alles hier. Mitchell öffnet eine kleine Schachtel, holt dann so ein rotes, kugelförmiges Juwel, also Sangrealstein, der ist es wohl, raus und Mitchell, okay, gut, also ich befolge nie Anweisungen, könnte auch ein Teil des Problems sein, oder? Ja, Waller reißt dann Mitchell dieses Juwel aus der Hand, legt es vorsichtig in die Box zurück, während wir eben nochmal Tialk in der Halle da patrouillieren sehen und trifft auch mehrere Soldaten. Er feuert da Abkehr zu Carter zurück. Wie sieht es denn aus? Fragt sie. Und ja, für den Moment ist es alles gut. Okay, dann meint Carter, ich habe die Ringe, also ich habe sie dann, die Ringe irgendwie ausgesperrt oder die Ringe. Und dann, also das Level ist jetzt gesichert, wir sollten halt keine Gesellschaft mehr bekommen. Dann hören wir das Radio, hey Leute, also wenn das, haltet durch Leute, das, also wenn das funktioniert. Und Carter weiter im Radio, ja, wir springen hier gleich in den Hyperraum. Ja, Mitchell beobachtet dann noch, wie weil er da eben die Kristalle platziert. Also sie baut das anscheinend tatsächlich zusammen. Das, ja, geht jetzt wohl seinen Gang, wie es geplant ist. So sieht's aus. Ja, dann sehen wir eben, dass auch, wie von Carter angekündigt, das Uruschiff jetzt eben die Umlaufbahn verlässt von dem Planeten da und in den Hyperraum eintritt. Und die Odyssee fliegt dann auch durch den Hyperraum. Auf der Brücke ist eben O'Neill, sitzt am Steuer neben Daniel und ja, O'Neill seufzt dann noch wie in alten Zeiten. Aber ich bin hier gegen meinen Willen und du siehst aus wie Marcel Marceau. Und ja, Marcel Marceau, das ist ein berühmter französischer Pantomime, spielte unter anderem in Barbarella mit. Also, und das finde ich, macht es eigentlich aus. Deshalb habe ich es mir auch notiert. Marcel Marceau hat in einem Film mitgespielt und der heißt Shanks. Das finde ich aber geil. Und es ist ein surrealer Horrorfilm aus dem Jahr 1974 über einen Puppenspieler, der tote Körper wie Marionetten manipulieren kann. Und da hat er eben den titelgebenden Malcolm Shanks gespielt. Also wie Michael Shanks, M. Shanks abgekürzt dann in seiner ersten großen Filmrolle. Und ja, das fand ich irgendwie witzig, halt so Parallelen hier zu Stargate. Zum Schauspieler passt sehr gut hier rein. Genau. Daniel meint dann, okay, ja, weißt du, also Dinge ändern sich halt manche, ne, manche bleiben aber auch gleich. Und Uni so, ja, okay, gut, aber warum hast du dir die Mühe gemacht, mir diese Infos überhaupt zu geben? Also, wenn du überhaupt da das machen würdest. Und dann Daniel räuspert sich und meint, ja, offensichtlich improvisiere ich jetzt hier an der Stelle, ne? Ich hatte halt keine Ahnung, wann oder ob überhaupt die Auswirkungen der Anti-Prior des Gerätes, also nicht Prior-Waffe, sondern dieses Anti-Prior, dieses runden, blinkenden Gerätes da, ob ich die überwinden könnte. Ne? Die Zeit lief mir halt jetzt einfach ab und Adria wird auch meine Anwesenheit bemerken und misstrauisch werden und der Rest von SG-1 da hinzusenden, um das Gerät zu bekommen, das war jetzt so meine einzige Wahl. So stellt das jetzt so da. Wieso denn jetzt überhaupt? Naja, ich fürchtete, dass das Rest des Teams eben sich der Mission nicht anschließen würde ohne mich und okay, also bist du so überzeugt von dir, na gut, verstehe ich und ja, meint Daniel, dann sieht man in der Ori-Waffenkammer, wie weil er da den letzten Kristall da irgendwie zusammenbaut, platziert, wie auch immer man das bezeichnet, puzzelt. Das ist es wohl, meinte und Mitchell, ja, okay, haltet durch oder ja, weiter. Er greift dann nach einem übrig gebliebenen Kristall mit so einem blauen Juwel und zeigt das Valla. Und was ist denn das? Was ist das? Valla guckt dahin. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Na, siehst du, ich sag immer, es bleibt was übrig. Hä, aber hast du nicht, genau. Ich dachte immer, es fehlt was. Also, das ist ja vom Dialog von vorhin. Und mit, nun egal, beides ist eigentlich unmöglich, aber hier ist es, so sieht es jetzt aus und richtig, mein Faller. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass eben der Kristall da für die, oder das, der letzte, fürs Timing der Detonation der Waffe da irgendwie, dass es 5 Minuten danach irgendwie losgeht, wenn man den einsetzt und Michel schaut auf alle, die das selbstbewusst nickt und wirklich zu wissen scheint, was sie tut. Er legt dann den Kristall
Ja,
neben die
es
Waffe.
ist aber merkwürdig, ne, so von wegen, was ist denn das? Und war da so erst so, und dann so oddly specific, ne? Also das ist bestimmt der Timer-Kristall mit 5 Minuten. Das ist auch irgendwie Quatsch. Also entweder hat Daniel ihr erzählt, da ist ein Kristall bei, der das auf 5 Minuten sitzt. Ansonsten, wie kommt die auf die Idee? Weil sie wäre ja vorher behauptet, sie wisse es ja nicht.
Ja.
Oder warum? Keine Ahnung, ne? Also jetzt und dann plötzlich so
Das muss der.
Epiphaniemäßig, oh, das ist der
Das ist er.
Timer-Kristall und er ist genau auf 5 Minuten eingestellt. Das ist schon auch irgendwie merkwürdig.
Ja, stimmt, das ist ein bisschen sehr holprig an der Stelle. Michel sagt aber, okay, richtig, na, halt das mal fest. Kaderstatus. Valla Cam, wir sind hier nur wenige Augenblicke davon entfernt, den Hyperraum zu verlassen. Und weil er nimmt dann den roten Sangreal-Juwel und hält es zwischen die Finger und okay, Roger, ne, wir sind ja fast fertig. Ich meine, also dass Walle halt fast fertig ist. Ich habe da immer noch meine Zweifel, mein Michel, weil er sieht ein bisschen beleidigt aus. Michel lächelt und gestikuliert auf das Gerät. Sie stellt den Sankreal dann da in diese Öffnung der vier Seiten und schließt es da wohl an. Und der Stein beginnt so in der Luft zu hängen, in Anführungszeichen. Weil er gibt da den Kopf frei. Ja.
Ja. Was ein bisschen merkwürdig ist, wenn man so die Storyline verfolgt hat, ist dieser rote Stein der Sangreal, ne? Und das wäre die Waffe gegen die Uri. Eigentlich bräuchte man das Gerät, so wurde bis jetzt immer impliziert, damit man diesen roten Stein überhaupt herstellen könnte. Ne? Und jetzt
Die
ist das
Waffe,
irgendwie
naja.
Teil von dem Gerät. Das ist auch irgendwie
Das ist
weird.
wahrscheinlich also in diesem ganzen Handlungsstand dieselbe, also nicht selber, aber eine Art dieser Ungenauigkeiten, wie wir sie schon hatten mit, okay, dieser Drache, hieß ja nicht Drache, aber beschützt es jetzt, obwohl eigentlich wer anders der Beschützer ist und das ist alles so verschwommen. Da haben vielleicht zu viele mitgeschrieben und dann, ja, wird es leider ungenau an der Stelle. Ja, wie gesagt, dieses rote Ding, Juwel, wie auch immer man bezeichnet, Sangreal, beginnt dann zu leuchten und es summt auch, also jetzt nicht ein Lied, sondern irgendwie. Und was heißt das jetzt? Fragt mich schon mal nach. Und weil er ja, das bedeutet, die Waffe ist halt bereit, aktiviert zu werden. Sie schaut sich hektisch um und was denn was? Naja, ich habe mich nur gefragt, meint Waller, ob eben so ein aufgestiegenes Wesen irgendwie jetzt um die Ecke kommt und es mir wegnehmen würde. Also, ne, ob das jetzt in letzter Minute von oder Sekunde von irgendwem verhindert wird, ist auch eine berechtigte Frage, weil ja in diese Richtung irgendwie in dieser Folge gar nichts angedeutet wird oder passiert. Mitchell meint dann ja, okay, ich schätze, das macht ihnen halt nichts aus, ne, wenn wir die Drecksarbeit für sie machen. Und weil er oder, und Mitchell ja, oder was? Naja, oder es hat eben keinen Sinn, oder ne, da einzugreifen, weil wir es überhaupt halt erstmal falsch zusammengebaut haben und es gar nicht funktioniert. Mitchell starrt Waller an und sie lächelt dann so. Naja, genau. Wie auch immer, wir gehen dann in der Nähe des Supertores und da kommt aus dem Hyperraum nicht wirklich überraschend ein Uri-Kriegsschiff rausgeflutscht.
Sehen, dass Uri aus dem Hyperspace kommt. Man guckt dann raus und ja, Colonel Carter, ja, ich habe es gesehen, ist gerade auf den Schiffssensoren aufgetaucht. Und ja, komm hier, Camp Vala, Carter über Radio, wir haben ein Problem. Und ja, das Warship geht auf das Supergate dann zu. Und ja, ne, das andere Ding. Also vor allen Dingen ist das totaler Quatsch, weil nachher sehen wir eine Szene, wo das linke Schiff, also das gerade angekommene, durch das Gate fliegt, aber das ist eigentlich das Schiff der von Carter und Co. Also das ist, da ist nichts plötzlich aufgetaucht. Also sie kommen aus dem Hyperraum und dann ist da schon ein Schiff. Also so rum wäre es eigentlich sinniger gewesen, aber
Ja,
hier ist das
kann
auch
schon.
wieder, klingt im Dialogverlauf irgendwie genau andersrum, als wäre man da irgendwie das Schiff am Gate und dann kommt plötzlich wer aus dem Hyperraum. Also das ist es aber an der Stelle. Und ja, ne, was tut's denn? Und ja, ne, blockiert hier unseren Pfad und ich versuche jetzt mal die Schilde hoch zu machen. Und ja, dann kommen aber vier bewaffnete Soldaten rein. Mitchell und Valar nehmen ihre Hände hoch und Valar, hallo. Und Mitchell dann auch irgendwie noch über Radio Carter. Ich dachte, du hättest hier alles abgeschlossen. Und ja, bei Carter sieht es aber ähnlich aus. Ne? Und sie sagt nochmal ins Radio, obwohl sie da schon die Hände hoch hat. Ich auch. Wobei das auch merkwürdig ist. Normalerweise drücken die doch immer auf ihre Knöpfe an. Die Hände haben so oben,
Ja,
wie
stimmt, die
sie
müssen
jetzt
erst
miteinander
draufdrücken.
sprechen. Dann sehen wir die Odyssee, die da rauskommt und sich dann tarnt. Hier ist wieder der übliche Fehler, man sollte sich im Hyperraum tarnen, weil wenn man erstmal rauskommt, dann weiß man und gesehen wird, dann ist es egal, wie schnell du dich tarnst, man weiß, dass da irgendwer ist. Haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen, eine Odyssee, die sich tarnt. Und na, wir sehen dann aus der Brücke der Odyssee. So von wegen, und ja, Daniel, Adria hat meinen Plan wohl irgendwie durchschaut. Ja, was natürlich auch irgendwie merkwürdig ist, wie kommt die denn jetzt innerhalb von Sekunden überhaupt von ihrem Schiff, was da irgendwie am Gate stand, auf das von, also das ist ja, ne, keine Ahnung, wie das gehen soll. Also, ne, sie hat doch irgendwie die Ringe aus, also das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also das sind ja wirklich nur, man kommt an und zack ist Adria auf dem Schiff. Also das ist auch, Sehr, sehr merkwürdig. Ja, und Neil hat an der Stelle auf jeden Fall Angst, dass man entdeckt wird und wir sind doch getarnt. Und das Schiff kann das noch. Ach, ja, kann schon. Ne? Ich habe hier ein ZPM, nur das hilft schon. Und ja, Daniel wendet sich nochmal an Jack. Also, wenn es soweit ist, ne, dann wende dich bitte direkt an die Daedalus, gib den Befehl. Und ja, ne, O'Neill ist immer noch so ein bisschen skeptisch. Und ja, und dann wird Daniel an Bord des anderen Uri-Warships gebeamt. Und er lächelt Adria an und ich sollte dir nicht vertraut haben. Und Daniel, sie werden das Supergate jetzt abschalten. Und das wird unsere Schiffe erlauben, durchzufliegen. Und außerdem haben sie die Waffe hier zusammengebaut. Und die Ancients haben nicht interferiert. Und wendet sich dann an die Karte und die habe ich nicht recht. Und ja, ne, und fragt dann nochmal nach, so von wegen, ihr habt genau das getan, was ich euch gesagt habe. Und Katha, Daniel, was machst du denn da? Und Daniel wendet sich wieder an Adria und sagt, wir können die Ancients direkt zerstören. Die Uri müssen nicht mal irgendwie kämpfen. Ne, ich habe das alles für dich getan. Und Adria scheint noch so ein bisschen skeptisch. Daniel kommt dann näher. Sie schüttelt mit dem Kopf und sagt dann auch, dein Geist ist für mich verschlossen. Und ja, ne, Daniel sagt dann ja und dann kommt irgendwie seine Hand zum Vorschein und dann blastet er sie mit irgendwie Uri-Power um und sie landet auf der anderen Seite in der knallt gegen eine Wand und ist erstmal bewusstlos. Und ja, Tier greift seine P90 und zielt dann erstmal auf Daniel. Und was ist denn hier los, will Carter wissen. Er, sorry, sorry. Ich musste erstmal sicher gehen, dass das hier funktioniert. Und dann nimmt er seine andere Hand, die er hinterm Rücken hatte, und hat die Anti-Prior-Device in der Hand. Und oh, du hast hier Personal Shield durchdrungen. Wobei das auch irgendwie Quatsch ist. Wir haben doch gehört, dass das irgendwie ein Teil von der Plane von den Uri ist, was ja überhaupt nichts mit den Prioren zu tun hat. Also vermutlich funktioniert das völlig anders. Na, also, dass man Adrias Kraft vielleicht aufgeschaltet hätte, meinetwegen, aber warum sollte jetzt die Anti-Prior-Waffe ihr Schild also das irgendwie, keine Ahnung, was das denn sollte. Und ja, Tiak nimmt die Waffe drunter und ja, so, ja, ja, okay, das hat auf jeden Fall jetzt einiges an Energie gebraucht und ja, ne, Carter hilft ihm dann irgendwie, als er da irgendwie so halb zusammensinkt in den Command Chair und nimmt dann auch die Antipriorwaffe weg und Tiak, oh, geht's dir gut? Und Daniel Jackson und ja, ein bisschen. Na komm, jetzt hier los, leg los, wir haben nicht viel Zeit, mach die Device fertig. Und ja, Danny berichtet dann, ne, Jack ist an Bord der Odyssey. Wenn der wird das Gate jetzt abschalten. Jetzt geht, geht. Und Danny dann über Radio. Jack, gib den Befehl. Und ja, es ist wieder dieses typische, man unterhält sich und die Kamera switcht von einem zum anderen und Daniel hört man dann an Bord der Odyssey. Also ich habe nicht mehr viel Kraft, um das zu tun. Und dann meldet sich O'Neill Daedalus, das ist General Jack O'Neill. Und naja, Tiak und Carter sind ja befreit worden und senden jetzt die Uri-Soldaten, die Valor Mitchell in Schach gehalten haben. Ja, was ist denn hier los, wenn Mitchell wissen hat, Daniel? Ja, und er will, dass wir die Waffe jetzt irgendwie fertig machen. Und ja, dann los! Na, und Valor geht dann rüber und ersetzt dann einen dieser Kristalle durch den Timer-Kristall. Was ja auch merkwürdig ist. Also, ne, die haben die Waffe schon komplett zusammengesetzt. Eigentlich müsste dann mal davon ausgehen, dass es dann direkt losgeht und der Timer-Kristall dann nur dafür sorgt, dass es 5 Minuten später losgeht. Also eigentlich hätte man jetzt schon alle Antiker in der heimischen Galaxis vernichten müssen. Also das Ding hätte eigentlich schon los, direkt los. Und also, hä? Es ist auch irgendwie merkwürdig. Warum sollte ich jetzt den Kristall ersetzen? Also, ne, dann hätte ich das Ding ja überhaupt nicht erst zusammengebaut bis an den
Ja,
Punkt, sondern hätte den
das ist irgendwie weg.
Timer-Kristall. Ist irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass das Supergate ausgeht. Ja, und dann geht es auch direkt wieder an. Also es wird rausgewählt. Daniels Schiffchen ist dann Richtung Wurmloch unterwegs. Warum man an Bord des anderen Uri-Schiffes jetzt nichts tut, ist fragwürdig. Keine Ahnung. Vielleicht vermutet man, dass Adria da irgendwie, ich habe keine Ahnung, also das ist irgendwie. Daniel ist jetzt auf jeden Fall bewusstlos geworden und hält sich da aber irgendwie noch am Stuhl fest. Und ja, dann sieht man auch, dass er sich in dem Moment dann gerade zurückverwandelt. Das Team kommt jetzt rein, man guckt nochmal nach Adria und ja, dann wird aber gesehen, dass Daniel da irgendwie fast zusammenklappt. Und dann wird sich um ihn gekümmert. Das Schiff fliegt weiter auf das Supergate zu und wir sehen auf dem Gerätchen, dass der Sangreal da irgendwie pulsiert. Und ja, wir müssen jetzt los, sagt dann Mitchell auch. Herr Carter dann an O'Neill, ne, Sir, wenn Sie uns hören, dann beamen Sie uns doch direkt mal raus. Und warte, was ist denn mit Adria? Aber in dem Moment ist SG-1 schon davon und Adria bleibt am Boden liegen. Wobei das Risiko behaftet ist, sie könnte vielleicht irgendwas tun. Na,
Das
also,
stimmt, ja, es ist
auf
nicht
jeden Fall.
ohne,
Na,
also.
auf jeden Fall, wir sehen das Uri-Kriegsschiff jetzt in den Event Horizon eindringen. Und ja, das Wurmloch deaktiviert sich dann auch. Das andere Schiff macht immer noch nichts. Dann sehen wir auf einer Krankenstation der Odyssey, dass Daniel da wieder mal irgendwie umgezogen wurde. Na, irgendjemand hat ihn wieder nackig gemacht, vermutlich Vala, und hat ihm jetzt so ein typisches Krankenhausoutfit angezogen. Na, und ja, na, Daniel wacht dann langsam auf und O'Neill so von wegen, hey, Sleepyhead, ne, was hat er denn hier so lange gebraucht und was ist passiert? Und ja, nichts, sowieso. Und ja, Mitchell berichtet dann, wir haben die Waffe fertig gemacht, haben das Gate ange, ne, du hast das Gate angewählt und hast das Ori-Schiff da durch geschickt. Also, tja, also, wenn das denn du warst. Und ja, na, also, ja, nee, ich kann das jetzt, ne, Merlin ist auf jeden Fall fort, na, herzlich geopfert für seine Arbeit und ja, keine Ahnung. Und jeder hätte gerne Beweis dafür und keine Ahnung. Daniel wedelt dann mit der Hand vor O'Neills Gesicht dann irgendwie rum und dann so, hä, was war denn das jetzt? Also, wenn ich Merlin gewesen wäre, sagt Daniel ganz trocken, dann hättest du das gewusst. Na, was mit Adria und er war da immer noch auf dem Schiff, wobei das weiß man jetzt auch nicht. Na, also, eigentlich wäre die richtige Aussage ja gewesen, sie ist auf dem Schiff zurückgeblieben. Ja, wissen wir denn jetzt irgendwie, ob es funktioniert hat? Und ja, Daniel, keine Ahnung, ne? Also wissen wir nicht, also noch nicht. Ja, Niel beschwert sich ein bisschen, die Antiker hätten ja wenigstens mal jetzt irgendwie einen, hier so einen Präsentkorb vorbeischicken könnten, ne? Ein Gift, hier so ein Geschenkzertifikat, hast du nicht gesehen? Ja, keine Ahnung. Vala ist da ein bisschen skeptisch. Ja, vielleicht hat es einfach auch nicht funktioniert und deswegen na, haben sie sich da irgendwie nicht gemeldet und ja, ne, wir können ja auf jeden Fall nur raten, sagt er, macht auf jeden Fall keinen Sinn. Und wir haben auf jeden Fall immer noch Probleme, sagt hier halt, ne? Also wir haben ja immer noch die Priore, die da irgendwie die Galaxis konvertieren wollen. Wird vermutlich schwer, die irgendwie davon zu überzeugen, dass ihre Götter tot sind. Wobei, ich weiß nicht, müssten sich die Priore nicht eigentlich dann auch alle zurückverwandeln? Das ist doch mit den Kraft der Uri
Die
ausgestattet,
sind ja
wenn
auch
die
so
Uri nicht
mächtig,
mehr da
ja.
sind.
Hätte würde ich eigentlich auch annehmen, aber.
Weiß ich nicht. Also außer sie sind wirklich halt wirklich, das ist halt ne, eigenständige Entitäten, die halt einfach nur durch die
Ja.
Kraft der Uri dann verwandelt worden sind,
Okay.
die überhaupt nicht durch die Uri dann irgendwie weiterhin irgendwie, ist kein Link wie eine Batterie, sondern weißt du, die hast du einfach aufgeladen und die können dann einfach so funktionieren, wie sie funktionieren. Das, keine Ahnung, weil er ist immer noch skeptisch und sagt, ja, falls sie überhaupt tot sind und ja, ne, so von wegen, ne, dann wird Carter noch darüber per Radio informiert, dass Daniel wieder wach ist. Also sie will wissen, wie es ihm geht und ja, ein bisschen, ne, bla. Also halt ein bisschen, na, so ein bisschen Smalltalk und Carter direkt natürlich dann interessiert, so von wegen, ja, wie ist denn jetzt, na, wie ist denn jetzt hier irgendwie, wie hat er denn das Schiff getan? Kannst du ihn dann fragen und ja, Daniel hört das mit, zuckt aber nur mit den Schultern. Und Mitchell dann zurück. Ein Magier verrät nie ist seine Tricks. Mitchell, wenn wir wissen, ist das Ori-Schiff dann immer noch da? Ja. Dann Carter setzt noch an, aber dann hört man irgendwie ein Geräusch, also ein Warnsignal. Und Carter, ja, sollte mal hier hochkommen. Das Supergate aktiviert sich. Auch geil. An der Stelle ist auch sehr, sehr merkwürdig. Also, wir haben da immer noch das feindliche Ori-Schiff am Supergate stehen.
das nichts macht.
Daniel, genau, Daniel
Gar
ist ja
nichts, ja.
nicht kein Prior mehr.
Naja,
Das
ja.
Ding ist nicht mehr getarnt. Was tut das da? Also, warum wird die Odyssee nicht angegriffen? Weil wir sehen jetzt ganz
Naja.
klar von der Odysseischen Brücke, ne, dass das Wurmloch aufgeht und dann kommen sechs Uri-Kriegsschiffe dann da durch. Ja, ich sag, ja, wir wussten ja, ne, dass wir, wenn wir die Uri ausschalten, jetzt irgendwie nicht ihre Follower dann irgendwie ausgeschaltet haben und war aber dennoch richtig, sagt Daniel. Und ja, vielleicht auf lange Sicht gesehen ist das vermutlich die einzige Chance gewesen, diesen Krieg zu gewinnen. Dann deaktiviert sich das Supergate und die sieben Kriegsschiffe. Also das sechste hat jetzt mal seine Inaktivität aufgegeben. Es
Genau, die
fliegt dann
glorreichen sieben.
und die springen in den Hyperraum und damit endet die Folge.
Diesen Stuhl, den wir jetzt hier sehr prominent gesehen haben, die Hälfte der Folge, wo Daniel drauf war, der stammt wohl eigentlich aus dem Set, beziehungsweise aus dem Film Paycheck, die Abrechnung von John Woo. Das ist wohl ein US-amerikanischer, wie soll das auch anders sein, Science-Fiction-Action-Film aus dem Jahr 2003. Ich kenne den, glaube gar nicht. Mit Ben Affleck und Uma Thurman. Also, ja, vielleicht. Kann ich die mir mal irgendwann anschauen? Fand ich jetzt nur interessant. Ähnlich wie bei dem Bau des Sangrals war auch Daniels Verwandlung zu einem Prior eben eine kombinierte Szene. Der erste Teil wurde eben bis dahin gefilmt, wo die leuchtenden visuellen Effekte dann durch. Achso, das hatten wir eigentlich schon gesagt. Genau. Achso, Michael Shanks stand halt für diese ganzen Geschichten, wie er hier aussieht. 3 Stunden in der Maske. Ursprünglich war es wohl der Plan gewesen, was vielleicht auch einiges erklärt an Unstimmigkeiten, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Die Sache über mehrere Episoden, also zu ziehen oder nicht, das klingt zu negativ, also über mehrere Episoden zu machen, einfach diese Entwicklung von Daniel, wie er dann böse in Anführungszeichen wird und dann, dass er eine Art Wiedergutmachung leistet, das hätte praktisch Daniel wohl eine deutlich dunklere Seite gezeigt. Aber man hat dann sich irgendwie entschieden, es wäre doch schade um den Charakter und sich umentschieden, das und diese dunkle Seite eher so ungewisser in einer Folge halt abzuhandeln. Ja, insgesamt sollte sich diese Handlung praktisch über 6 Episoden strecken. Also das Ende von SG-1, Staffel 10, 11, die Suche Teil 2 sollte da das einleiten. Dann sollte Daniel über 2 Episoden lang verschwunden sein und schließlich sollte das Ganze in 3 Episoden aufeinanderfolgend zu Ende erzählt werden. Und dass diese 3 Episoden in Anführungszeichen existieren, nicht, sondern das ist jetzt diese eine Episode. Das kann schon mal einiges Ungenaue vielleicht erklären. Ja, kurz bevor eben für die Sommerpause die Show abgeschlossen war, haben wir eben The Show Around gedreht, meinte genau Michael Shanks in Steve Aramo Interview und die eben kurz nach dem Ende von The Quest spielt, wo eben Daniel Schlimmes passiert. Es ist eine dieser Geschichten, in der mich viele Leute gefragt haben, ja, ist er jetzt wirklich böse oder spielt er das einfach nur? Ich überlasse das einfach euch anzuschauen und dann selber zu entscheiden. Und genau, das ist noch ein sehr starker Einschnitt in Stargate, diese Episode. Zumindest, oder in SG-1, denn es ist der letzte Auftritt von Richard Dean Anderson und Robert Picardo. Also in SG-1, ne, Robert Picardo. Das sind doch zwei Schwergewichte schauspielerischerseits. Ja, Fehler. Das hast du schon gesagt mit den Sternen. Genau. Und achso, genau, das hat das Stargate Video auch nochmal aufgegriffen. Können wir auch nochmal sagen, das hast du auch schon gesagt, aber es nochmal betonen, würde ich mal meinen, warum eben Jack Hank Randley mit dir anspricht. Ne, zu dem Zeitpunkt ist er ja schon Leiter des Heimatschutzkommandos und somit dem Stargate Center vorgesetzt. Also das heißt eben, Landry müsste O'Neill mit sehr ansprechen. Und nicht umgekehrt, hatten wir auch schon gesagt, aber jetzt haben wir es auch nochmal.
Genau, und vor allen Dingen sind die beiden ja per Du.
Ja,
Also, ne,
eigentlich,
also
genau,
warum
das ist
sollte man
nochmal was
überhaupt
anderes.
hören?
Ja. Sirren ist ein gutes Verb. Warum sollte man sirren? Dann gibt es wohl noch Körpereinstellungen von Daniel hier am linken Hals oder seinem Oberkörper oder Schultern, wenn er den Kopf bewegt. Da sind so Stellen zu sehen, wo die normale Haut da ist. Also da war wohl die Schminke nicht stark genug oder nicht gut genug aufgetragen und das sieht man wohl bei näherem Hinsehen. Ja, wir schauen näher auf das Zitat der Woche hin. Thomas, war da denn heute für dich irgendwas dabei?
Nope, mal wieder nicht. Hast du denn was?
Ich habe eine Unterhaltung zwischen Daniel und Jack. auf der, wo er eben auf die Odyssey geblieben ist, das fand ich irgendwie witzig. Ne? Hier, Daniel Jack, na, was gibt's denn? Ach, ne, ich übernehme das Schiff. Ja, sehe ich, ne? Ich habe die Besatzung runtergebeamt. Naja, schön für sie. Aber wie du dir vermutlich denken kannst, brauche ich dich. Und Jack, ja, ich, weißt du, ich habe mir gerade gedacht, wie sehr ich es vermisse, gebraucht zu werden. Das fand ich so schön ironisch und aber irgendwie der Situation auch angemessen. Ja. Genau, wir kommen zum Fazit. Wer ist dran?
Ich glaube ich.
Okay, ja.
Ja, also, puh, ne, wir haben jetzt ewig in 3 Tage den Kampf mit den Ori erlebt. Und also, wenn das jetzt wirklich das Ende wäre, wäre es spezifisch unspezifisch. Also wirklich absolut nichts sagen. Ja, okay, schön. Daniel war mal ein Prior, du hast die Waffe da jetzt durchgeschickt. Und jetzt sind alle Ori tot. Toll. Also, das war irgendwie dann, also für so einen riesen Story-Arc, dann doch irgendwie eher enttäuschend. Ja, wie gesagt, wir haben uns über einige Fehler unterhalten. Den größten Fehler an der ganzen Geschichte finde ich ja immer noch so von wegen, ja, die Waffe ist jetzt zusammengebaut. Ja, kann Adria das Ding jetzt gegebenenfalls zurückschicken? Einfach nochmal den Kristall rein und dann bumm, alle Uri, also alle Antiker auch tot. Also das ist, ne, also was mit der Waffe dann hinterher ist, also das wird auch nie
Nur
aufgeklärt.
einmal
Also das
gebraucht,
ist auch.
dann geht sie in die
Ja,
Luft.
eben, das
Ja,
wissen wir aber nicht. Ne?
nee, das
Also
ist nicht,
theoretisch ist das schon, ne, also ist ja keine Bombe, ne, die dann
ja, genau,
irgendwie,
ja.
wo, ne,
Also,
also
ja.
ne, da ist ja nur irgendwie die Ausstrahlung, die dann irgendwie dafür sorgt, dass alle irgendwie aufgestiegenen Wesen irgendwie vernichtet werden. Ja, okay, heißt jetzt aber nicht, dass man es nicht nochmal verwenden könnte. Also das wird auch irgendwie offen gelassen. Also ich fand es für so ein Arc-Finale irgendwie doch ein bisschen eher langweilig. Ja, okay, Daniel mal als Prior, der auch nichts anbrennen lässt, ne? Er knutscht dann mal mit Adria rum bei seiner Mutter,
Wobei
nennt
wir
er
nicht
sie schon mal,
wissen,
bei ihrer
vielleicht,
Mutter.
er kann sich rausreden theoretisch, vielleicht erfahren wir es in den nächsten Folgen, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es Merlin, ne? Da würde ich ihn jetzt mal in Schutz nehmen, das wissen wir
Ach
nicht.
so,
Weißt du, deshalb
ja.
weiß man nicht, ob, wie schwere Nöter mäßig er drauf war, ja.
Naja, aber Danny und die Frauen, das haben wir ja öfters. Also puh, es waren mir zu viele Fehler für einen, ja, für so einen Story-Arc-Abschluss, auch irgendwie eher enttäuschend. Also puh, also wenn ich das vergleiche mit dem letzten Leicht nach unten, ich hätte mal gesagt mittig. Also ja, du hast endlich die Uri scheinbar besiegt. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, aber ich weiß nicht, da hätte man deutlich mehr rausmachen können. Also wie du schon sagtest, hier mit
Ja.
6 Folgen hast du nicht gesehen. Das wäre, denke ich mal, eher angemessen gewesen und damit dann vielleicht auch die Serie beenden. Keine Ahnung. Ja, die Priore fallen dann auch aus. Die Schiffe sind alle
Die haben dann andere
manövrierfähig. Bums,
Prioritäten
das
und genau.
wäre es dann gewesen. Prioritäten, Prioritäten, genau.
Ja, genau.
Ja, wie
Nee,
gesagt, Daumen in
ja.
die Mitte.
Ja, ich. Jetzt im Nachgang mit diesem Trivia, ich finde das ver also, verändert die Folge, klingt so blöd, aber aus meiner Sicht verändert es ein bisschen die Folge, weil, was ich halt fand, dass sie sehr viel Inhalt hat, das muss nicht immer gut oder schlecht sein, wie auch immer, das habt ihr jetzt gesehen oder gehört von uns. Und ich fand aber die Szenen an sich, also manchmal habe ich auch so, ich denke, okay, das ist jetzt zu viel. Natürlich, manches wird dann nochmal für andere Personen, für Woolsey nochmal gesagt, dialogmäßig so, hat mich hier nicht so gestört. Daniel taucht wieder auf, jetzt im Nachhinein erfahren, okay, es hätten eigentlich 3 Folgen sein sollen, jetzt haben wir es in eine gepresst. Wie du schon richtig sagst, wirkt es letztendlich jetzt, wenn wir das Ende dieser Folge angucken, so, als ist es so eine Art, ich will es jetzt nicht Notausgang aus der Serie nennen, aber es wirkt so, vielleicht war man sich nicht sicher, okay, kriegt man jetzt nochmal die 2022 Folgen oder machen wir hier schon was, so eine Art Absprung-Ding, ne, so schnell irgendwie ans Ende geklatscht, ne, das wirkt dann dahingehend ein bisschen zu viel und zu schnell reingebuttert und dadurch entstehen aus meiner Sicht wahrscheinlich auch diese Ungenauigkeiten mit dem Sangreal. Ist der jetzt fertig? Wie du schon sagst, ist es das rote Ding eigentlich oder das ist die große Halterung nur, was da gebaut wird für die Waffe? Dass diese, ich glaube, ja, wenn es nicht so um diese ganze Waffenthematik gegangen wäre, wäre es für mich schon eine gute Folge. Nur das war so der Teil, der irgendwie natürlich prominent in der Storyline war, aber da hat es immer gehakt, das finde ich halt schade, weil es auch unnötig ist. Aber ich würde sagen, mir hat es trotzdem Spaß gemacht, so. Ich konnte dem folgen, okay, mit den Ori-Schiff, das am Ende ist auch ein bisschen, ja. Aber den Satz am Ende fand ich gut von, na, von unserem
Uzi.
SG1, nee, unserem SG1-Leader, hier Mitchell.
Mitchell.
Beides, das fand ich dann, passt dann wiederum zur Folge, auch wenn das alles sehr schnell ging am Ende, dass er halt meint, okay, wir haben, also wenn das jetzt so funktioniert, wir gehen es erstmal als Fans davon aus, das funktioniert so, du hast es jetzt geschafft, die sind irgendwie platt gemacht, in Anführungszeichen, aber natürlich ist es so, dass die unteren Ebenen, wenn man das jetzt so sagt, oder ne, die Leute haben noch da ein paar Raumschiffe in unserer Galaxie und das heißt, wir haben die Situation schlechter gemacht, aber auf, wenn das Long Game, also ne, die Schlacht wird man jetzt vielleicht verlieren, wenn es jetzt gleich eine Schlacht gibt, aber aufs Long Game, Kriegsgame ist ja auch manchmal so langfristig, haben wir ja auch aktuell leider vor Augen, würde man dadurch den Krieg wahrscheinlich eher gewinnen durch diese Aktion, die jetzt auf ersten Augenblick natürlich dämlich wirkt, weil da jetzt 7 Schiffe rumschwirren. Aber
Ja, okay, es
sonst,
sind 7. Sie
oder?
könnten ja theoretisch jetzt auch
Ja.
wieder das schwarze Loch anzapfen und das Ding dann wieder blockieren. Das
Zum
ist ja auch.
Bleistift, ja. Genau. Und das fand ich schön. Und dass man eben nochmal so andere Sachen aufgegriffen hat. Ne? Der Wusi hatte den, oh, ich hätte ihn jetzt fast Kalis genannt. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Hier von den Anubis.
Caleb.
Kaleb, genau.
Caleb.
Kalek, genau. Dass da nochmal drauf Bezug genommen wird. Weil dann erklärt es mehr oder weniger seine Handlung. Ne? Hier, Daniel muss müssen wir platt machen. Auch, ja, wenn es dann irgendwie falsch ist, eigentlich. Aber sowas, finde ich, haben wir viel zu selten. So Rückbesinnung auf einzelne Folgen. Das muss er natürlich so einstreuen, dass es passt, das ist klar. Und ich fand, hier hat es gepasst. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Einige Fehler. Aber ja, deshalb, ich würde sagen, leicht nach oben, aber für ganz nach oben ist es, wie du schon sagst, es ist zu viel, was man mit dieser einen Folge will. Und daran scheitert sie in Anführungszeichen. Wir haben schlechtere Sachen gesehen und wie auch immer. Aber das ist halt schade, weil es, ja, hätte man es auf 2, 3 Folgen gestreckt, mit gutem Inhalt, wäre es logischer und besser gewesen. Aber man hat sich entschieden, okay, Daniel ist jetzt erstmal weg und deshalb, na gut, so ist es. Wir können es nicht ändern, aber wir können nächste Woche woanders hinspringen, in die Pegasus-Galaxie, und da erwartet uns eine Folge, die heißt Tao of Rodney. Das klingt jetzt erstmal spirituell oder so, ich weiß nicht. Da wird ein unbekannter Teil der Stadt erforscht. Okay, also wie viele unbekannte Teile gibt es da noch nach 3 Jahren? Das ist auch immer so. Ja,
Die haben
McKay.
doch jetzt erst die ZPMs bekommen, also die
Ah,
können doch
okay,
jetzt
ja gut.
erst
Ja, dann,
die. Also
okay.
in Betrieb nehmen jedenfalls.
In Betrieb nehmen. Ja, okay. Es geht um McKay. Der ist da Wirkungen ausgesetzt. Dann stellt er später auch Veränderungen fest. Das werden wir sehen, inwieweit das gut gemacht ist. Wir hoffen einfach das Beste. Und ja, unterstützen könnt ihr uns über den Kofi-Link. Kommentiert gerne auf Spotify, auf Social Media. Was haltet ihr von der Folge? Highlights, Lowlights, Lieblingszitat, wie auch immer. Schreibt es uns gerne.
5-Sterne-Bewertung, wenn das
Fünf-Sterne-Bewertung,
uns
genau.
erledigt
Wie
möglich.
5 Sterne-Generäle? Gibt es 5 Sterne-Generäle? 4. Ich, keine Ahnung. Schreibt uns auch das einfach.
Also vermutlich in irgendeinem Staat in Afrika,
Ach
weiß ich
so,
ja, die
ja,
schmücken sich
okay.
ja gerne mit, da gibt es vermutlich auch den 6-Sterne-General oder sowas. Ne?
Was war
Also.
das? Gaddafi, die hatte da auch immer so eine Kleidung an. Das war ja
Ja,
nur, das waren ja
ein
nur, genau.
halbes Dutzend General oder so,
Das
ja.
war mehr Generalsabzeichen als Jacke. Egal, Jacke wie Hose. Bis nächste Woche. Haut rein. Macht's gut. Tschö.
Bis dann, ciao.